Aber von meiner Seite aus, der Thomas fängt sehr wahrscheinlich an. Ja? Okay, ja. Soweit.
Also, guten Abend alle zusammen. Ich heiße Thomas, ich bin 51 und seit ungefähr Ende erster Woche von dem Camp dort sitze ich quasi ziemlich jeden Tag über Stunden im Infostand. Das ist also vorne am Eingang, wo halt Leute, Passanten kommen und fragen, wo halt Leute empfangen werden. Und kriege halt eine ganze Menge mit, was so an Publikum durchläuft, was an Presse durchläuft, was an Veröffentlichungen durchläuft. Das ist also so hauptsächlich mein Metier. Und was mich am Anfang, also ich war auf der ersten Demo dabei. Ich bin also keiner derer, die hier vorher das abgesprochen haben. Und ich habe mir angeguckt, die Demo, denke ich mir, naja gut, die nächsten 3-4 Tage bin ich also jeden Tag für eine gute Stunde mit dem Fahrrad ins Camp gefahren, habe geguckt, was sind denn das für Leute hier? Ja, weil ich lasse mich vor keines Karren spannen. Ich mache nur etwas, wo ich selber hinterstehe. Und der große Unterschied, den ich sehe, rein praktischerseits von Occupy zu allen anderen Vereinigungen, die ich kenne, da kann jemand herkommen, das erste Mal, der hat ein Sprachrecht in jeder Versammlung und er hat ein Abstimmrecht in jeder Versammlung. Das gibt es bei keiner Partei, das gibt es bei keinem Verein, den ich kenne. Und das Ganze ist halt sehr basisdemokratisch, von daher ist es auch schwierig, konkrete Inhalte zu benennen. Soweit sind wir in der inhaltlichen Arbeit auch noch nicht. Man kann also erste Ansätze auf unserer Homepage sehen. Zu dem IT-Bereich sagt der Sascha nachher was. Prinzipiell, also was so die allgemein vorherrschende Tendenz im Camp ist, ist, es geht den Leuten um mehr Demokratie, um fairere Verhältnisse, um dass also große Wirtschaftsunternehmen wie Banken, aber auch andere ihre wirtschaftliche Macht nicht missbrauchen, weil letztendlich steht ja im Grundgesetz drin, Eigentum verpflichtet, also viel Eigentum verpflichtet viel, denke ich. Ne? Und ja, da ich Frührentner bin und ich sage, die Bewegung ist gut, ja, seitdem bin ich also, naja, 60, 80 Stunden Woche und tu's gern. So, das war es erstmal von mir.
So, nochmal hallo an alle. Ich bin der Andi, bin 28 Jahre alt und seit dem vierten Tag nach der Demo eigentlich immer auf dem Camp gewesen. Also habe auch dort ein Zelt stehen und ja, war jetzt bisher 3-mal zu Hause. Also habe schon die ganze Zeit mitgemacht. Ich werde auch gerne der Assembläer-Andi jetzt mittlerweile schon genannt, weil ich irgendwie, ich bin der Ansprechpartner meiner Gruppe, die Dynamikgruppe, die Assembläer, also die Versammlung vorbereitet und halt dann auch den Moderator hauptsächlich dann auch mache. Und ja, also es ist viel zu tun im Camp und will ich jetzt nochmal ganz kurz nochmal drauf eingehen, um für die ganzen Gruppen. Also wir haben auch ein Küchenzelt, wir haben auch ein IT-Zelt. Wir haben verschiedene Gruppen, die für verschiedene Aufgaben zuständig sind, zum Beispiel Infrastruktur oder halt eben ich auch halt Dynamikgruppe, Mediengruppe. Und jeder hat so ein bisschen so seinen Aufgabenbereich. Es ist natürlich noch nicht alles grundstrukturiert, also nicht durchstrukturiert, sondern es ist noch ein bisschen alles chaotisch, aber es wird. Ja? Also wir sind alle sehr zuversichtlich. Ja, warum ich jetzt in dieser Bewegung bin, also mir ging es halt primär darum, weil einfach Leute über uns stehen und so viel Macht haben und die normalen Bürger, also wir sozusagen die 99%, überhaupt gar keinen Einfluss mehr haben und keine Transparenz mehr da ist, ja. Und auch andere Länder dadurch, was wir zum Beispiel im Supermarkt kaufen, von uns eigentlich im Prinzip ausgebeutet werden, ja. Also es geht ja nicht nur, es betrifft ja nicht nur Deutschland, es betrifft ja weltweit. Und darum ging es mir und darum bin ich hier und darum versuche ich mit anderen Leuten, die genauso denken, im Prinzip die Gesellschaft zu verändern oder die Welt zu verändern, die Denkweise zu verändern, die Leute wachzurütteln, weil da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Und deswegen, dann kommt auch meistens immer die Frage, ja, wie lange wollt ihr das noch machen? Und dann sage ich immer, bis sich die Gesellschaft verändert. Ja, das war's für mich und wir sehen uns im Camp.
So, hallo, also ich bin der Sascha, bin 26 Jahre alt und bin seit dem 15. Oktober eigentlich täglich am Camp. Ich camp dort nicht aktiv, ich wohne hier in Frankfurt, nicht weit davon entfernt. Ich beschäftige mich seit dem ersten Tag eigentlich mit der Medienarbeit im Camp. Das ist ein ganz großes Thema. Wir und auch vielleicht der Grund, warum ich auch nach Hause fahre, da komme ich später nochmal drauf zu. Wir kümmern uns im Medienteam hauptsächlich darum, dass wir unsere Homepage betreuen, dass wir unsere Facebook-Gruppe betreuen, dass wir über Twitter alle möglichen sozialen Netzwerke Informationen an die Öffentlichkeit streuen. Und das gliedert sich dann in Untergruppen noch auf. Wir haben ein Videoteam, die kümmern sich halt um Videoaufnahmen, dass wir da auch eventuell mal längere Sachen produzieren können, kleine Doku-Reihen, gibt's auch die ersten Sachen schon zu sehen. Dann haben wir ein Radioteam, die sind heute Abend auch da, da ist der Dennis hier und der Michael da hinten, die nehmen auch jetzt gerade hier ein bisschen auf. Da versuchen wir halt auch dann auch noch viel mehr informative Sachen in einem Radioformat rüberzubringen. Dann haben wir eine Fotountergruppe, wir haben Leute, die Texte schreiben und das Medienteam an sich versucht das halt zu bündeln und zu produzieren. Wir haben auch schon erste Leute, die eine Art Magazin für die Bewegung machen. Das ist alles freiwillige Arbeit, das ist viel Arbeit und unsere Schaltzentrale dafür ist quasi das IT-Zelt am Camp. Da läuft vieles zusammen. Da agiere ich auch manchmal so ein bisschen mit. Also wir haben da schon eine ganz ausgetüftelte Infrastruktur aufgezogen. Da haben wir einige Leute, die da den ganzen Tag im Dunkeln sitzen und an Computern rumhacken, so wie man sich das vorstellt aus den Filmen. Und aber ganz, ganz tolle Systeme im Hintergrund hochziehen, die es uns ermöglichen, quasi im Endeffekt unsere eigenen Medien zu produzieren und aber auch sicherzustellen oder zu erfahren, was die Medien über uns berichten und dann da auch Bezug darauf nehmen können. Denn wir wollen eigentlich aus dem öffentlichen, wir wollen die Medien eigentlich umgehen, diesen Umweg, dass wir ein Interview geben und das wird dann vielleicht irgendwo in der Zeitung irgendwo abgedrückt und verkürzt, sondern wir wollen eigentlich dahin gehen, dass wir direkt unsere Medien auch zugänglich machen für alle und das auch kostenlos und frei im Internet. Oder auch als Printausgabe dann vielleicht für ein eventuelles Magazin. Ja, das ist meine Hauptaufgabe momentan am Camp, die ich übernehme und darum fahre ich auch eigentlich nachts nach Hause, weil ich dann halt da am Computer dann noch irgendwie ein paar Sachen erledigen kann und komme dann wieder mittags ans Camp. Das ist so.
Eins haben wir, glaube ich, zu dem Ganzen noch vergessen vor lauter persönlicher Vorstellung. Ich denke mal, dass es die Leute hier sehr interessieren wird, wie viele wir denn überhaupt sind. Und wie viele Besucher wir denn haben, wen wir denn überhaupt alles erreichen. Und da habe ich, glaube ich, den besten Überblick drüber, weil ich halt den ganzen Tag vorn am Infozelt sitze. Also wir haben, ja, immer, also erste Wochenende waren nur etwa 20 Zelte, aber danach immer so gute 100 bewohnte Zelte mit je nach Tag zwischen 100 und 200 Übernachtungen am Ort. Das frequentiert auch. Manche sind auch nur 3 Tage die Woche da, weil sie anderes zu tun haben. Dann gibt es eine Gruppe von insgesamt, sagen wir mal, 50 bis 100 Leuten, die täglich oder fast täglich in das Camp kommen und durch viele Stunden unterstützen. Also ich campiere da nicht. Wenn ich da vorne mit dem Infozelt durch bin, dann will ich auch keinen mehr sehen. Ja, also ist nichts Böses, aber ne, weil am Infozelt vorne, das bin ich also nicht alleine, wir sind da auch mehrere, ja, aber wir haben an normalen Tagen, wenn kein schlecht Wetter ist, zwischen 1000 und 1200 Besucher am Tag dort, jeden Tag. Von Schulklassen, also die weiteste Schulklasse, die kam von Oldenburg bei Bremen, eine Klassenfahrt hier runter, uns besuchen. Ah, Portugal, klasse, die habe ich nicht getroffen. Ah, super. Ne? Also wir machen Rundführungen für Klassen. Ein Kindergarten war da, die haben uns ein Zelt aufgebaut, ein Kinderzelt. Wenn Kindergruppen kommen, haben die Vorrang, sonst dürfen wir das nutzen. Dann haben wir so, sagen wir mal, so zwischen 5 und 10 Medienteams jeden Tag im Camp. Ganz selten mal weniger. Das ist von, chinesische Staatsfernsehen war da, Japaner waren da, ja, von Reuters und Titelthesen, Temperamenten und solche, die können wir uns alle sparen, weil alle Bekannten auch noch. Ja, und dann wird man halt den ganzen Tag auch angesprochen, was ja auch okay ist und gut und richtig ist. Und was ich nicht vergessen will, ist, dass also von diesen 1000, 1200 Besuchern am Tag im Schnitt ganz, ganz viele herkommen, die uns durch Praxis unterstützen. Der eine bringt einen Pfund Brot, der nächste sagt, ah, ich habe 20-Euro-Paletten, die fahre ich euch vorbei, ums Camp winterfest zu machen. Dann gibt's einen, der sagt, ich habe wenig Zeit, aber ich stecke euch 5 Euro in die Dose. Also wir haben durch alle Schichten, das ist wirklich unglaublich, habe ich noch bei keiner Bewegung erlebt. Ich bin aus dem Jahrgang so Brockdorf-Demo, Nadel-Doppelbeschluss und solche Sachen habe ich mitgemacht früher. Ja? Und das habe ich bei keiner Bewegung erlebt, dass das so durch alle Schichten geht. Ne? So, das wollte ich noch sagen, so zu der Frequenz insgesamt. Das war es dann, glaube ich, erstmal.
Ja, gut, dann okay, als erstes lasse ich den Hut rumgehen. So, wie gesagt, komplett für Occupy. Gut, ansonsten ist die Diskussion eröffnet und wer hat welche Frage?
Ich habe ein Anliegen, das mich eigentlich von der ersten Demo her schon beschäftigt. Ich habe zwar damals auch mit Leuten, die linke Fahnen trugen, gesprochen und gesagt, Mensch, rollt die doch ein. Aber nicht, weil ich fand, dass keine Fahnen da sein sollten, sondern weil ich einfach nicht wollte, dass wir uns in der Öffentlichkeit streiten. Sozusagen unter den Augen der Kameras darum streiten, ob Fahnen oder nicht. Ich habe trotzdem das ganz große Anliegen, dass ihr bei euch reinträgt, dass da vielleicht ein Umdenken stattfindet. Ich denke, wir verlieren Leute. Also ich kenne Leute von Gewerkschaften zum Beispiel, die sagen, wenn ich meine IG Metall-Fahne nicht zeigen darf oder meine Verdi-Abzeichen, dann habe ich auch keine Lust dazu kommen. Wir verlieren also Leute, die gerne Gesicht zeigen wollen. Und ich denke, wir sollten auch Gesicht zeigen. Natürlich, wenn da rechte Fahnen auftauchen, dann werden wir die alle so umringen, dass die Fahnen nicht mehr zu sehen sind oder sie rausschieben. Aber sonst denke ich, dass wir uns ein ganz breites Spektrum leisten können und sollten auch. Wir sollen zeigen, ich komme von da, ich komme von da, ich zum Beispiel komme von Attac. Aber ich will gerne auch mit Linken oder mit Verdi-Leuten oder mit IG Metall-Leuten, will ich zusammen da stehen und Flagge zeigen. Aber im mehrfachen Sinne. Wir verstoßen Leute, wir verlieren Leute und wir haben eine schlechte Tradition. Ich weiß, also kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Anti-Strauß-Plaketten auf einmal verboten waren und Beamte die nicht tragen durften. Ich will sowas nicht. Bitte tragt das bei euch rein.
Ja, ich kann da schon was zu sagen. Also der Einwand ist sehr berechtigt und ich kenne auch die Gefühle von vielen in der Richtung, wie diese Diskussion im DGB-Haus war den Abend. Da war ich als Gast, also nicht auf dem Podium, und da habe ich mich anschließend mit einem Gewerkschafter unterhalten, der das persönlich zwar nicht so sah, aber gerade aus einer Versammlung kam, wo die meisten Leute also furchtbar getroffen waren durch eben die Entscheidung, dass wir sagen, wir möchten auf unseren Demonstrationen und auch im Camp keine Abzeichen, egal von welcher Organisation. Inhalte gerne. Ich habe ihm auf dem Weg mitgegeben 2 Dinge. Das eine ist, dass wir schreiben ja bei uns da, wir sind die 99%. So, die Gewerkschaft kann, oder auch egal welche Partei, hat immer ein bestimmtes Spektrum, ja, hat aber niemals die 99%. Wir schließen die Gewerkschaften ja nicht aus, aber die Spektrum unserer Ansprache geht viel weiter auf die 99% vom Inhalt her. Und ich möchte auch niemanden, der jetzt ein Problem hat, bei Verdi mitzulaufen, mal als Beispiel, oder auch bei den Grünen oder egal wen, dadurch vertreiben. Zum Zweiten habe ich gesagt, was gar kein Problem darstellt, wenn die Gewerkschaft jetzt in irgendeiner Form blockmäßig Flagge zeigen möchte, na, dann sollen 500 Leute kommen, alle mit einem Transparent, ich will Mindestlohn, solange da nicht die Gewerkschaft draufsteht, ist nur Inhalt drin im Plakat. Weil sich viele Leute gestört fühlen dadurch. Dadurch sind die Hartz-IV-Demos damals kaputt gegangen. Ich war also lange tätig, ich kann es ganz genau sagen, ich war lange tätig in einem mildtätigen Verein hier im Freien Bürgerhaus Frankfurt e.V. Wir haben früher betrieben das Café Hinterhof, zu Zeiten von dem, wo das durchgedrückt wurde mit Hartz-IV. Da waren ja ganz viele Betroffene und viele haben gesagt, ich gehe nicht mehr auf die Demo, weil ich eben keine Lust habe, in einem Block von Fahnen von dieser oder jener oder solcher Organisation hinterherzulaufen. Darum sind viele weggeblieben damals.
Ja, du hast schon ein bisschen vorgegriffen. Also hast du schon eigentlich gesagt, natürlich sagen viele Leute, okay, wenn ich meine Flagge nicht zeigen darf, bleibe ich fern. Andererseits habe ich auch schon viele Stimmen gehört, die gesagt haben, das finde ich sehr gut, denn ich will eben nicht in einem Flaggenmeer, so wie du es gerade gesagt hast, mitlaufen. Es geht hier nicht darum, dass zum Beispiel... Wenn jetzt da eine Gewerkschaft aufläuft mit so und so vielen Leuten und die decken die komplette Demo mit den Bannern zu. Das ist einfach so, ich habe es schon teilweise gesehen, wenn sich da Blöcke formatieren, ja, also formieren. Das gibt ein Bild nach außen hin, das Logo steht davor und die Forderung steht eher dann in dem Moment im Hintergrund. Mir geht es persönlich darum, jeder kann ans Camp kommen und kann sagen, hier, ich bin vom DGB, ich bin von der TAC, ist egal, kann auch gerne hier was haben. Es geht zum Beispiel auch im Camp darum, dass nicht alles vollgehangen wird mit Abzeichen. Das ist einfach so, wir wollen einen neutralen Raum schaffen, in dem sich jeder wohlfühlen kann in dem Moment, wo es um akute oder wenn wir auf der Demo sind, um Forderungen geht, um Inhalte. Es soll nicht ein Logo der Inhalt sein. Und diesen neutralen Raum wollen wir uns wahren, auch am Camp. Wenn wir zu einer Demo eingeladen sind oder wenn wir mit einem DGB oder mit Attac mitlaufen, dann habe ich damit gar kein Problem, wenn da Flaggen sind. Rückschluss ist aber, wenn wir was organisieren oder wenn das Camp was beschließt, dann würde ich mich freuen, wenn man damit auch respektvoll umgeht. Und wir haben es im DGB-Haus gesehen, wie schnell das ausartet. Ich finde es eigentlich traurig, dass das Thema Flaggen so wichtig ist wohl für Leute, dass es die ganze Zeit ein ständiges Thema ist. Wir könnten so viel Energien aufwenden, andererseits als über Flaggen zu diskutieren. Ja, es gibt viel wichtigere Themen als ein Banner, die wir hier in der Gesellschaft ausdiskutieren müssen. Und ich finde, dass wir auch da in der Diskussion viel mehr Zeit für aufbringen sollten. Aber in den letzten Veranstaltungen war es wirklich, das Flaggenthema war immer präsent und hat auch viel, viel Zeit genommen. Ich diskutiere da gerne darüber. Aber ich find's schade, dass das irgendwie so in der Öffentlichkeit so wichtig hervorgehoben wurde. Also...
Also ich finde, ich meine, mich stört es auch ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, durch also viele Fahnen, also wenn die Demonstration eigentlich von einer Koalition ist und wenn man dann viele Fahnen von einer Organisation sieht. Also mich stören die Fahnen an sich. Nicht grundsätzlich, aber ich finde, man sollte sagen, ja, also als Kompromissvorschlag, wenn man will, man erlaubt eine Fahne oder fünf Fahnen höchstens von einer Organisation, dass keine Organisation die Überhand nimmt. Ja. Und es gibt gewisse Organisationen im linken Spektrum, wo ich mich manchmal ein bisschen ausgenutzt fühle, beziehungsweise wo ich nicht ganz mit ihren, ich nenne keinen Namen hier, und andere Organisationen, bei denen ich mich eigentlich, wo mich das nicht stört. Ne? Aber das Bedenken, teile ich, ja.
Okay, jetzt drüben rechts.
Mhm. Ja, hallo? Ja. Ja, eine... Geht nicht, ne?
Ja, das geht. Ja.
Eine Frage, warum steht ihr ausgerechnet vor der EZB und nicht zum Beispiel vor der Börse oder vor dem Sitz von den Investmentbanken, selbst die Deutsche Bank, das sind ja alles Unternehmen, die viel mehr für diese ganze Krise verursachen. Die EZB ist in diesem ganzen Glied meines Erachtens nach eher der Letzte. Die baden das aus, was die Regierungen versaubeutelt haben, indem sie zu viel Geld ausgegeben haben. Aber die EZB, es mag symbolisch ganz, ganz prima sein, ist aber letzten Endes ja nur der Knecht derer, die das ausbaden, was andere irgendwo verursacht haben.
Also, ich war selber auch nicht beteiligt bei den Planungen jetzt, die hier im Voltaire stattgefunden haben, die 2 Tage vorher. Da muss man dazu sagen, dass da ein relativ kleiner Kreis das hier initiiert hat und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum sie beschlossen haben, vor die EZB zu gehen. Ich denke mal, die Symbolstärke ist schon da, ja. Und für mich persönlich, wir waren halt einfach da, ja. Und vor der Börse würde ich jetzt mal behaupten, wären wir nicht mehr. Ja. Es geht wirklich darum, wir wollen ja auch einen Ort finden, wo wir, oder für mich geht es auch darum, dieser Park vor der EZB, der hat sich in den letzten 36 Tagen, sind es jetzt glaube ich mittlerweile, zu einem wirklich freien Ort entwickelt, und das ist auch ein freier Raum, ja, das ist ein kleiner Park, und in der Hinsicht ist er schon sehr praktisch, allein aus der Ansicht, dass da halt viel Verkehr durch ist und aber auch, dass wir halt nichts irgendwie blockieren, dass dann das Ordnungsamt sagt, da dürfen wir länger nicht bleiben. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir einen Ort finden, an dem wir lange bleiben können. Und klar, die Diskussion, wir sind jetzt hier vor der EZB, das wurde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder von der Presse sehr hoch gehypt. Ja, die Fotos sind symbolträchtig und da macht halt ein Reporter draus, was er machen kann. Darum auch Grundmedienarbeit vom Team, ja, dass wir dann auch mal unsere eigenen Ansichten da rausbringen können. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, ob jemand von den Leuten da war, die sich vorher getroffen hatten, aber ich sehe gerade niemanden. Also die sind noch oben, okay. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum beschlossen wurde, vor die EZB zu gehen, aber ich finde, es ist für die Sache, wie sich das entwickelt hat, ein sehr guter Ort.
Nur ein Zwischenruf dazu. Das ist ein weihevoller Ort. Da ist das größte Eurozeichen, was man sich überhaupt nur wünschen kann. Und da kann man das Kapital anbeten oder auch nicht.
Super.
Einen Satz wollte ich noch kurz sagen zu diesem Thema mit der EZB, auch zur Klarstellung gegenüber dem, was in der Presse war. Ich hatte neulich ein Erlebnis, sitzt da abends so 5:30 im Stand, etwas dunkler, kommt eine Horde, also eine kleinere Horde, Kinder so im Bereich, Kinder 10, 12 bis Jugendlich 14, 15 auf uns zu und sagt, oh, habt ihr was gegen die EZB? Ich sag, nee, wieso? Ja, unsere Eltern arbeiten da. Sag ich, ja, wir haben kein Problem mit der EZB, warum auch? Also gegen die EZB. Und dann haben sie gleich gesagt, dass sie von der europäischen Schule, also dass sie hier zur europäischen Schule gehen. Sprich also, es werden wahrscheinlich nicht die Kinder der schlechtest bezahlten Mitarbeiter da gewesen sein. Und das Einzige, was ich daraufhin gesagt habe, ist, dass es aus meiner Sicht durchaus bestimmte Dinge in den Verträgen gibt, die man damals bei der EZB gemacht hat, die vielleicht so als Vertrag nicht sinnvoll sind, dass man da was dran ändern muss. Und dass vielleicht ja auch die EZB manche Dinge macht, die vertragstechnisch eigentlich nicht gegeben sind, wie Staatsanleihen aufkaufen. Das dürfen sie eigentlich gar nicht. Also ich habe eher ein Problem damit, wie die EZB agiert oder wie sie agieren darf, als mit der EZB an sich. Und ich denke, dass das relativ ein Konsens im Camp ist, so bei Leuten, die etwas mehr reflektieren.
Also du hast gesagt, du findest es schade, dass damit Zeit vergeudet wird, darüber zu reden, über Fahnen und Abzeichen. Ich denke, das gehört auch zu demokratischen Entscheidungen. Also wir haben ja auf den Demos einfach so Hände gehoben und runtergetan für Ja oder Nein Fahnen, ohne dass vorher Argumente ausgetauscht wurden. Und ich finde die Frage Gesicht zeigen können oder nicht Gesicht zeigen so wichtig, dass da ein demokratischer Prozess dahinter stehen muss. Und ich fand eine Sache fast ein bisschen gefährlich bei deiner Antwort. Du hast gesagt, wir wollen einen neutralen Raum schaffen. Wenn wir uns gegen die Regellosigkeit der Banken und die Regellosigkeit der Finanzmärkte wehren wollen, dann können wir nicht einfach einen neutralen Raum haben. Und ich denke, es ist auch aus einem anderen Punkt noch wichtig, also neutral bleiben können wir nicht. Es kommen auch oft, was mich beschäftigt, so Antworten von Leuten aus dem Camp, wir wollen ja niemanden kritisieren. Also ich will kritisieren, ganz viel, und ich hoffe, die Occupy-Bewegung auch. Oder die Politiker können ja auch nichts dafür. Natürlich können die Politiker auch was dafür. Okay, also neutral bleiben können wir nicht. Und ich finde auch noch aus einem, vielleicht ist es ein gar nicht so wichtig, aber ich will es jetzt trotzdem dazu sagen. Es kamen ja so Vorwürfe, dass bei euch ganz viele Zeitgeistleute wären. Zeitgeist brauche ich hier, glaube ich, nicht erklären. So ein klein bisschen in Richtung Scientology, sage ich jetzt mal ganz locker. Aber jedenfalls fände ich das nicht so toll, wenn jetzt die Occupy-Bewegung von Zeitgeist dominiert wäre. Auch dafür, dass ganz verschiedene Leute bei euch mitmachen, also nicht ganz unterschiedlich. Sie haben alle ein Ziel, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Aber dass ganz unterschiedliche Standpunkte innerhalb dieses gemeinsamen Zieles sind, wären Abzeichen und Plakate wichtig. Und wenn die Leute zu groß damit auftauchen, wie befürchtet wurde, dass sie die anderen verdecken, dann sagt man, komm, das ist ein bisschen groß, das rollen wir ein. Und dann habt ihr alle auf eurer Seite.
Ich bin ja eine halbe Stadt mit dabei gewesen, als wir vor 50 Jahren diesen Club gegründet haben, genau um so etwas zu ermöglichen, was wir auch heute Abend hier machen. Der Club Voltaire hat keine eigene politische Position, sondern wir haben kontroverse Standpunkte zu bestimmten Fragen, die aber insgesamt darauf angelegt sind, zu fragen, wie sieht die Zukunft aus, wie gehen wir mit der Gegenwart am besten um, auch zum Wohle der Menschen im Grunde um diese Zeit leben. Das hat sich erhalten deshalb, weil also auch in der Tat der Club Voltaire nicht irgendwie Partei genommen hat zu einer bestimmten Partei. Und das wollen wir auch jetzt fortsetzen. Insofern habe ich das Verständnis für eure, sagen wir mal, vorsichtigen Abwehrbewegungen. Aber wenn jetzt im Demonstrationszug, hoffentlich in künftiger Zeit, mit vielen Tausenden noch dazu, da ist ein Plakat oder eine Fahne vom DGB, da ist eine Fahne von der katholischen irgendeiner Mission, der Weißen Väter und was da alles zusammenkommen könnte, kann sich ja jeder seine Fahne dazu aussuchen, sich anschließen oder auch in einem Bereich dann mit da belaufen, in dem keine Fahne ist. Aber die Vielfalt der Geschichte, um wirklich einen Disput über die Fragen, um was es geht und wie kommt das zustande, was uns bewegt oder warum gegen müssen wir ankämpfen, nicht neutral zu sein, sondern Position zu beziehen, aus eigenen Lebensinteressen heraus und nicht nur unseren persönlichen heraus, ist, glaube ich, das interessanteste Bewegungselement, was also diese neue Gruppierung oder Bewegung kennzeichnet. Ich habe deshalb besonders Interesse dazu, das will ich jetzt nicht ausführen, weil ich mit dabei war, als der Ostermarsch zustande kam. Waren wir auch am Anfang sehr unterschiedliche Leute, vor allem aus dem christlichen Bereich, Quäker und andere, die dabei waren, hat sich dann enorm entwickelt, weil ein gemeinsames Anliegen alle zusammengeführt hat, wo sie auch immer herkamen. Das heißt, die Frage im Grunde, wie haben wir eine Überlebenschance, wenn hier eine atomare Rüstung, ein Griff auf der Bundesrepublik zu atomaren Waffen stattfindet. Und da kam aber dann später, und das denke ich ist jetzt eine wichtige Sache auch für eure oder unsere, ich zähle mich ja dazu, weitere Entwicklung. Nämlich zu fragen, wie kommt so etwas zustande, dass so viele Menschen mehr oder weniger ein System akzeptieren, ich sage das kapitalistische System, das ihre eigenen Miseren produziert in zunehmendem Maße. Es geht ja nicht nur um die Frage im Grunde an eine Aufhäufung von Reichtum auf einer Stelle in einem immensen großen Maße, sondern auch vor allem, dass immer mehr Menschen nach unten sacken, im Grunde selbst in die bürgerlichen Schichten hinein. Da muss man natürlich fragen, wie kommt das zustande, dass trotzdem im Grunde bei Wahlen, auch da spielt es eine Rolle, Leute sagen oder wählen im Grunde diejenigen Kräfte im Grunde, die in einer bestimmten Art und Weise als Mittäter für die Erhaltung dieses Systems zuständig sind. Diese Frage muss man aufwerfen, denke ich schon. Und nochmal auf den Ostermarsch zurückzukommen, das war damals vor allen Dingen eine ganz wichtige Lernbewegung. Das heißt, selbst nachzudenken, gemeinsam nachzudenken, zu erfahren, was ist denn der Ursache einer Krise in einem Wirtschaftssystem, was ungeheuer Produktivität hat und auf der anderen Seite im Grunde genommen ungeheuer Differenzen und Auseinandersetzungen in dieser Gesellschaft zustande bringt. Darüber nachzudenken und nachzuforschen, glaube ich, ganz unheimlich wichtig, damit das nicht nur mal eine Bewegung war vom Protest, sondern daraus auch eine Veränderungskraft entwickelt. Da kommt man nicht vorbei, im Grunde genauer hinzuschauen, was ist die Ursache für das Ganze, was ist das für ein System, in dem solcher ungeheuer Reichtum und so viel ungeheurer, noch viel größer werdender Armut produziert wird. Das ist meine schlichte Empfehlung. Und ich denke, da lässt sich durchaus etwas machen. Und im Übrigen, diese kleine Bemerkung darf ich mir auch noch erlauben, mit Recht, denke ich. Nämlich die Frage, wenn man also in der Tat auch ein paar Linke fahren, ihr könnt entnehmen, wo ich hingehöre, nach einem immerhin politischen Leben von etwa, doch immerhin von 70 Jahren inzwischen, nämlich, wenn auch da politische Kräfte sind, ich möchte, dass die SPD das auch machen würde und die Grünen auch machen würden, aber zur Zeit macht es nur eine Partei. Die Fragen, die ihr schon mit Recht aufgeworfen habt, die wir alle aufwerfen, auch ins Parlament hinein transportieren, dann meine ich, ist das eine gute Geschichte, die man mindestens unterstützen sollte, ohne dass daraus eine Dominanz entsteht.
Naja, ich bin etwas erstaunt über die Forderung, die Dinge ins Parlament zu tragen. Also ich, soweit ich die Occupy-Bewegung verstanden habe, richtet sich der Protest eigentlich dagegen, dass die Regierung unentwegt die Frösche damit beauftragt, den Sumpf trocken zu legen. Und das ist ja absurd, weil die Frösche nun mal nicht das mindeste Interesse daran haben, dass der Sumpf trocken wird. Und das ist für mich das Fatale, worum sich alles dreht, aber was nicht wirklich diskutiert wird. Wir können nicht erwarten, dass die Verursacher dieser Krise irgendetwas zu ihrer wirklichen Lösung beitragen. Das ist eine sinnlose Hoffnung. Wir ziehen uns natürlich gerne auf die Position zurück, ach na ja, wir wissen das nicht und da braucht man da viel Wissen und sollen die das mal machen und die Experten. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, die Experten, die sogenannten Experten, die sogenannten Professoren und Wirtschaftsweisen und wie sie alle heißen, haben überhaupt kein Interesse, an den bestehenden Verhältnissen etwas zu ändern und uns über die bestehenden Strukturen aufzuklären. Es ist und bleibt so, Wissen ist Macht. Und wenn wir wirklich ernsthaft etwas ändern wollen, das ist für mich immer die Frage, so ein bisschen Gerechtigkeit. Also ich will nicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit in der Welt, ich will viel mehr Gerechtigkeit. Wenn wir wirklich ernsthaft etwas verändern wollen, wo ich immer ein bisschen im Zweifel bin, wenn ich sowas sehe, dass wir lieb sind und nett und freundlich miteinander umgehen, dann müssen wir uns verdammt nochmal Zeit nehmen, uns selbst Wissen anzueignen.
Ja, ich muss leider bekennen, dass ich bisher noch kein einziges Mal bei euch gewesen bin, obwohl ich Lehrer für Politik und Wirtschaft bin an einem Frankfurter Gymnasium. Das ist richtig, aber genau, ich habe heute Morgen noch mal eine Rundmail an meine Kollegen geschickt, also zumindest an die, die ich für diese Sache irgendwie offen halte. Und ich stelle fest, ich bin zumindest der Einzige, der hier ist. 12 Kollegen sind in der Gewerkschaft und es gibt Leute, die irgendwie Fächer unterrichten, wo so ein Problem, wo es auch um Demokratie geht und andere Sachen. Also das ist meine erste Feststellung. Bei mir ist es gut. Ich war schon in vielen Bewegungen mit drin und habe mitgemischt. Vielleicht ist das auch so, irgendwie machen wir mal so einen Ruhepunkt und macht mal andere Geschichten. Aber ich stelle fest, so, es zieht nicht so unbedingt die große Kreise. Du hast eben gerade gesagt, es kommen zwar viele Leute, aber ich stelle fest, auch im Unterricht, wo ich das mit den Schülern auch versucht habe zu diskutieren, die sind relativ, gehen da gelassen mit um und gehen dann eigentlich dann hinterher zu ihren Internetkontakten. Das kommt also zumindest jetzt. Das passt ja wunderbar. Das kommt bei, also zumindest in meinem Kreis, nicht so rüber. Das ist schon mal die erste Feststellung, die ich habe. Die zweite Feststellung, mit dem Beugen haben wir auch schon mal, wir haben schon mal diskutiert, wäre die Idee, ihr wartet natürlich, bis die Leute zu euch kommen. Die andere Frage ist, warum geht ihr vielleicht nicht mal, also wäre die Frage, geht ihr vielleicht mal zu den Schulen hin, also zu ein paar Schulen hin und sagt, wir stellen uns mal vor das Tor und diskutieren einfach da mit den Schülern und versuchen da mal was rüberzukriegen, denn ich merke, auf eure Internetseiten, Sascha, kommen sie irgendwie nett. ist schon mal, ich stelle es nur fest als Phänomen, das ist die eine Sache. Zweite Sache ist die, dass ich mich frage, wie ist das, wenn die Stadt beschließt, euch abzuräumen, also wie das in den USA ist. Und so als Oldie fällt einem natürlich immer dieser marcusische Begriff der repressiven Toleranz ein. Das heißt, man lässt euch mal spielen, solange bis ihr nicht also in die Bank rein wollt. Und dann wird's ernst. Also das heißt, momentan so mit wo die Grünen mitmischen hier, also ist man ein bisschen liberaler. Das sind ja auch Leute, die so bei den 68ern sonst wie mitgemischt haben. Da lässt man euch noch irgendwie machen. Aber es könnte auch sein, dass das in Kürze also dann doch vorbei wird, wenn man also hier, wenn die CDU wieder mal Flagge zeigen will, Boris Rhein etc. in Wahlkampf wieder ein bisschen nach rechts verschieben will. Also wie richtet man sich da drauf? Oh, ich rede zu viel. Also wie richtet man sich auf diese Möglichkeit ein, die zumindest gar nicht so fern liegt? Und drittens, für mich als jemand, der schon länger über diese Probleme nachdenkt, frage ich mich, sind denn die Antworten nicht eigentlich schon, liegen die nicht schon auf der Hand und sind die nicht schon organisiert von Attac und von anderen und von den Gewerkschaften eigentlich schon beantwortet? Und müsst ihr noch lange drüber nachdenken, wie das Problem zu lösen ist? Und viertens, habt ihr eine Strategie à la Gandhi oder sowas? Also, das wäre auch die Frage.
So, da melde ich mich jetzt mal kurz zwischendurch rein vor der nächsten Frage. Und zwar zum ersten zu den Schulen. Jede Schulklasse, die zu uns kommt, zumindest die, die ich da empfange und wo ich dann erstmal so 5 oder 10 Minuten Einführung gebe, was denn da los ist. Ich sag zu jedem Lehrer und zu jedem Schüler, sie können es in die Schule gerne weitertragen. Wir kommen zu jeder erreichbaren Schulveranstaltung in die Nähe, in die Aula. Man muss es nur dem Direktorium sagen, das wollen wir machen. Mit ein paar Tagen Vorlauf haben wir immer 3 oder 5 Leute, die da antanzen. Ne? Gar kein Problem. Zu der Strategie der repressiven Toleranz. Ich gehe davon aus, dass es mit Sicherheit viele Leute gibt in dieser Stadt, die nicht mögen, was wir da tun. Und diese Leute denken sich, na ja, lass mal erst mal Weihnachten sein. Lass mal ein bisschen Schnee kommen. Lass mal 5 Grad minus sein. Dann verlöst sich das Problem von ganz alleine. Wir brauchen überhaupt nicht reden. Und an dem Tag, wo die feststellen, dass sie sich damit geschnitten haben, dann fangen die Probleme an. Vorher nicht. Vorher kriegen wir ganz locker Genehmigung. Ist ja alles angemeldet, genehmigt. Ne? So, damit wir da uns vorwappnen, nach Möglichkeit zumindest, was da geht, ist erstens mal eine ganz, ganz breite Pressegeschichte, so breit wie nur geht. Eine offene Offenheit zu auch jeder Veranstaltung, wo irgend von uns manpower-technisch machbar oder Frau-power-technisch machbar hinzukommen. Und so, wir gehen überall hin, egal wo, wenn es erreichbar ist. Und die Strategie à la Gandhi, das ist eine Idee, die ist richtig. Die wird auch mittlerweile seit gut 14 Tagen kommuniziert, auch zu Besuchern von anderen Plätzen, also Occupy New York hat uns besucht und London und wer nicht alles. Die Strategie ist Masse. Masse und Frieden, das ist das Einzige, wie man was erreicht. Wir können nichts erreichen mit Steine schmeißen oder. Das sind alles Sachen, das haut nicht hin. Weil dann sind wir irgendwann wieder bei Bader-Meinhof und solchen Geschichten. Das wollen wir alle nicht. Das wollen die friedlichen Bürger nicht. Das wollen wir, die sich im Moment bei Occupy engagieren, nicht. Weil wenn man mal guckt zu anderen Demonstrationen, bei uns auf der Demo, naja, auf 100 Demonstranten etwa ein Polizist. Ja, wenn da ein paar Leute von der Hochschule sich monieren wegen Studiengebühren, ohne jetzt das Argument in Frage zu stellen, ja, pro ein Demonstrant, aber 10 Polizisten. Aha, großer Unterschied. So, und was ich versuche zu propagieren, ist eben, der Erich Kästner, der hat mal einen ganz tollen Satz geschrieben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, und ich als Frührentner kann mehr tun wie jemand, der ganz anders in seinen Alltag eingebunden ist. Aber jeder hier in Frankfurt kann, wenn er möchte, uns 5 Minuten pro Woche Minimum im Camp besuchen und das all seinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter weitererzählen. Weil wenn wir mal 5 oder 10.000 Besucher am Tag haben, und das sollte nicht das Problem sein, wenn das auch positiv kommuniziert wird, dann denken Leute über unsere Probleme nach, wo wir heute noch gar nicht gewusst haben, dass wir diese Probleme haben.
Ich wollte zu dem Räumungsthema noch was sagen. Der Grund, warum die Polizei unsere Demos so, naja, mit so geringen Zahlen besucht, ist natürlich auch, weil der Eindruck momentan natürlich da ist, dass wir ungefährlich sind. Ja, im Sinne von, wir machen jetzt auf der Demo keinen Stress, aber auch im Sinne von, man merkt schon, es ist so das Gefühl, ja, die sind jetzt halt da, die campen da ein bisschen und viel wird dabei eh nicht passieren, sobald der erste Schnee fällt, sind wir eh wieder weg. Ich glaube, dass die Polizeipräsenz sich sehr wohl ändern wird, da können wir ganz sicher sein, auch mit einer... Sobald wir konkreter werden, ja, ach, das war noch eine andere Sache, genau. also... Wie man damit umgeht, ist sehr schwer. Da gibt's wirklich, ja, gibt's zwei Lager. Ja, die einen setzen sich hin und machen Sitzstreik und die anderen haben den Stein in der Hand. Das ist wirklich die Frage, wie man damit umgehen will. Auf den Demos sagen wir, dass wir strikt friedlich demonstrieren. Allein schon deswegen, weil wir wirklich wollen, dass jeder sich auch traut, auf eine Demo zu gehen, mal wieder. Wir haben viele Leute, die sind das erste Mal in ihrem Leben auf einer Demonstration gewesen, ja. Und auch genau wegen diesem Bild. Und wir wollen es eben auch, dass Familien auf unseren Demos sind und nicht Angst haben müssen, dass sich ein schwarzer Block vorne formatiert und dass dann da die Gasgranaten rumfliegen. Ja, also das möchte ich auch ganz gerne beibehalten. Die Frage ist wirklich nur, und das ist die essentielle Frage, wie schnell wir uns und wie gut wir uns Rückendeckung holen in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, die uns dann auch im Falle einer möglichen Zwangsräumung in dem Moment dann unterstützen. Das geht aber wirklich mit Inhalten einher und da möchte ich vielleicht einen kurzen Bogen schlagen. Es wurde ja uns immer vorgeworfen, dass wir keine Inhalte produzieren. Ich kenne deinen Namen nicht, du hattest gerade darüber gesprochen, dass man auch mal wieder anfangen muss zu überlegen und sich auch mal seine eigenen Gedanken wieder zum ganzen System oder zu den ganzen Fragen machen muss. Und das ist eigentlich der Prozess, den wir anregen wollen. Wir wollen nicht, oder ich persönlich will eigentlich nicht schon wieder als einer der Personen oder der Menschen da hingehen und sagen, hier hast du 10 Seiten, liest dir die durch, so machen wir das. Ja, sondern wir wollen in den Dialog treten und das dauert. Und das war auch mein Anspruch oder meine Forderung eines neutralen Raumes. Es geht mir nicht darum, dass wir inhaltslos da auf einer Demo rumrennen. Und neutraler Raum war für mich wirklich erstmal einen Ort zu haben, wo sich jeder treffen kann und frei diskutieren kann. Das ist für mich ein neutraler Raum. Das gibt natürlich Probleme, teilweise mit verschiedenen Organisationen, mit verschiedenen Weltansichten, aber damit muss man umgehen, denn die sind präsent, die können wir nicht einfach nur beiseite pushen und sagen, gibt's zwar, wollen wir aber nichts mit zu tun haben, sondern da müssen wir auch mit aktiv umgehen, sei es jetzt um irgendwelche rassistischen Ansichten oder um irgendwelche sektenähnlichen Ansichten, ja.
Was macht ihr da? Argumentieren, nehme ich an, oder?
Ich hoffe doch, ja. Und Inhalte, also wir wollen ja Inhalte produzieren, darum geht's ja gar nicht. Wir sind auch aktiv dabei, nur wir wollen das mit allen machen, denn wir haben den Anspruch, 99% zu sein, der vielleicht auch ein bisschen aus dem Rahmen...
Ehrlich.
Da wollte ich vielleicht mit einem nächsten Satz drauf eingehen. Der Begriff der 99%, der wurde aus den USA übernommen, von Occupy Wall Street. Und dieser Begriff der 99% hat erstmal eine rein wirtschaftliche Misslage im Land angesprochen. Also, dass 1% der Bevölkerung einen Großteil der wirtschaftlichen Güter besitzt und eben die 99% so gut wie gar nichts. Das trifft jetzt hier vielleicht nicht so 1:1 zu. Und das muss ich auch vor Augen führen, dass es dieser Anspruch wirklich die 99% zu sein sehr schwer wird, ja, und dass wir da aber wirklich mit allen auch aktiv drüber diskutieren wollen und auch aktiv auf Inhalte und auf Forderungen und auf Stellungnahmen dann hinzuarbeiten wollen. Und das ist halt ein Prozess, der dauert ein bisschen und jetzt wird's kalt. Wir müssen erstmal das Camp so machen, dass uns nicht nachts die Zähne abfrieren. Und seit letzter Woche haben die Diskursgruppen angefangen. Da könnt ihr euch dann auch mal auf der Homepage, ich sag's jetzt einfach nochmal, oder ich habe später auch Flyer, occupyfrankfurt.de. Ja. da wird es dann wirklich so sein, dass wir auch wollen, dass wir Feedback von der Bevölkerung wollen, die auch nicht aktiv am Camp sein können. Und dass wir das auch einbringen können. Und dann haben wir Inhalte. Und dann haben wir Forderungen und dann werden wir gefährlich. Und dann haben wir aber hoffentlich auch genug Leute, die verstehen, auf was wir hinaus wollen und uns dann aktiv auch noch mehr unterstützen können.
Und ich kann euch noch kurz was dazu sagen. Nochmal ganz kurz noch. Also meine Vorstellung ist ja auch immer so, dass natürlich jeder im Camp, der dort ist, auch seinen eigenen Kopf hat und seine eigenen Vorstellungen hat. Und da rede ich jetzt auch mal ganz kurz von meinen Vorstellungen, was dieser neutrale Raum bedeutet. Also einfach, wie gesagt, dass jeder dazukommen kann, auch Polizisten. Ja, das heißt im Prinzip, es gibt ganz viele Polizisten, mit denen ich schon gesprochen habe, die sind auf unserer Seite. Ja, also die sagen, das ist super gut, was ihr da macht, und kommen auch privat, also ohne Uniform kommen die vorbei und unterhalten sich mit uns. Ja, das heißt im Prinzip müssen wir eigentlich nur weiterarbeiten, bis alle Polizisten mit uns sind, so dass wir nicht geräumt werden können. Ja, das ist jetzt sehr darüber müssen wir noch mal diskutieren. Aber das sind zum Beispiel meine Vorstellungen halt. Ja. Das wollte ich mal kurz weitergeben. Danke.
Also da wollte ich erstmal zu dem sagen, was der Herbert vorhin gesagt hat. Also Occupy in Deutschland ist nicht das gleiche wie Occupy in den USA. Ich denke, in den USA sind die Leute wesentlich schwerer von der Krise betroffen als den Menschen in Deutschland bis jetzt. Ja. Das ist die eine Sache. Eine andere Sache ist, man sollte, also man, wir könnten auch ein bisschen aktiver werden, indem wir vielleicht zur Uni gehen, also direkt zur Universität gehen, auch wenn wir nicht erstmal nicht eingeladen werden, überfallen, aber auf irgendeine Weise, dass wir vielleicht davor demonstrieren und ein bisschen aktiver versuchen, jüngere Leute einzubeziehen. Weil das ist etwas, was ich merke, hier in den USA sind viel, viel mehr jüngere Leute. Also es geht von den jüngeren Leuten aus in den USA. Und hier merke ich im Camp und bei den Demos, es sind unheimlich viele ältere Leute, was nicht schlecht ist, es ist unheimlich gut. Nur, wo bleiben die jungen Leute? Ja. Ja, und dann nochmal kurz zu dem, was von Polizisten gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben im Internet, aber da ist ein Polizeikapitän von Philadelphia. Bei Occupy Wall Street ist er mitmarschiert und ist auch verhaftet worden. Also in voller Uniform. Ja, also sowas ist tatsächlich möglich. Ja.
Ja, es gibt also durchaus klassenbewusste Polizeibeamte. Sie sind sich darüber klar, wir haben nichts zu verkaufen in dieser Gesellschaft als unsere Arbeitskraft. Das ist nämlich der Punkt. Wenn wir davon ausgehen, dann kommen wir sehr nah an die 99% heran. Wer hat denn mehr zu verkaufen als seine Arbeitskraft in dieser Gesellschaft? Man braucht gar nicht das ideologische Wort Proletariat benutzen. Das werden sehr viele Leute mit Entsetzen von sich weisen, obwohl sie objektiv eben nichts anderes zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Und die Leute brauchen wir allesamt. Und von daher ist es vernünftig, wenn man die roten Fahnen nicht so groß aushängt. Die meisten Menschen in dieser Gesellschaft haben nämlich festgestellt, dass Organisationen die Tendenz haben, in erster Linie für ihren eigenen Erhalt sich einzusetzen. Der große Fehler der Revolution, die wir erlebt haben, das ist, dass sie sich nicht nach den Worten von Lenin gerichtet haben. Der hat gesagt, das obere Ziel unserer Partei ist die Auflösung dieser Partei. Wenn wir mit der Auflösung von Parteien anfangen, dann sind wir, glaube ich, auf dem guten Weg.
Genau. Ja, aufs Polizeithema nochmal, aber.
Ja, okay. Das ist ein wichtiges Thema.
Sehr wichtiges Thema.
Ja. Okay, ja.
Also die Polizei. Das ist immer so ganz schön. Ja, unser Freund und Helfer. hinter jedem Polizisten steckt ein Mensch mit Bedürfnissen und Anforderungen. Jeder Polizist, nicht jeder Polizist bestreitet seinen Beruf nach den besten Idealen oder nach den Idealen, die man sich vielleicht wünschen kann. Andererseits sind aber auch viele, die ich jetzt hier persönlich auch getroffen habe, die verstehen, auf was wir hinaus wollen. Sie stecken in der gleichen Lage, die wir anprangern. Sie haben eine Familie, die sie ernähren müssen, und sie wissen ganz genau, wie wir uns fühlen. Nur sie sind nicht in der Position, um vielleicht die ganze Zeit bei uns zu sein und aktiv mitzumachen. Aber sie kommen und reden mit uns darüber. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt ein Befehl der Räumung kommt, das kommt nicht von dem, der uns am Camp besucht, sondern es kommt irgendwo von oben. Und die Frage ist wirklich in dem Moment, inwiefern verstehen uns die Menschen so weit dort, als dass sie sagen, nee, mache ich nicht. Das wird sehr schwer, und das hat man auch in Amerika gesehen, wie du es gesagt hast. Der ältere Herr, ich habe seinen Namen vergessen, der Polizist, der festgenommen wurde, ist ja auch egal, fällt mir gerade nicht ein. Ist sehr interessant, er hat ein sehr gutes Interview gegeben, findet man auf YouTube. Wir wollen es auch auf die Homepage stellen. Der hat diese Ideale gehabt. Er hat nämlich gesagt, oder er hat es noch, er sagt, ich stehe vielleicht nicht hinter all dem, was die Menschen da in Occupy Wall Street machen. Aber ich stehe für eins ein, und das ist die freie Meinungsäußerung, und darum bin ich hier, und dafür wurde er auch festgenommen. Und wenn es mehr so Leute geben würden, die für die Ideale, die wir oder die ich jetzt vielleicht in Bezug dieses Camps an die Öffentlichkeit tragen möchte, wenn mehr Leute sich da aktiv dahinter stellen, dann erreichen wir auch wirklich dann vielleicht auch eine Masse an Polizisten, die dann einfach mal sagen, nee, wenn da von oben was kommt, dann sagen die einfach, mach ich nicht. Es ist jetzt vielleicht ich habe nicht alles mitbekommen. Ich weiß nur, wie schnell das geht, dass man mit einer Teflonfaust von den Polizisten dann dasteht. Ja, habe ich selber miterlebt in Hamburg, und ich weiß, wie schnell das passiert, so eine Räumung oder so eine Gefahr. Und dass wir auch nicht das ganze System, auch das ganze das ist allein schon das Polizeisystem umzustellen, wäre schon eine Aufgabe für sich. Da könnten wir schon wahrscheinlich 3 Jahre lang rummachen, ja. Also wir dürfen uns nicht zu viel aufnehmen. Wir.
Super. Sind noch viele Wortmeldungen. Ah, dann machen wir erstmal Wortmeldungen.
Ja, du zuerst, dann ja. Drüben, dann du, und der Heiner war schon, dann kommst du erst und dann kommt der Heiner.
Wer dann nicht?
Ja, ja.
Ich wollte wissen, ob das sich lohnt, dass man die Neutralere oder Polizei und so weiter werben und die Leute, die aktive Leute, die auch man kennt, oder dass man dann sie irgendwie mehr ist, verliert erstmal. Und zum Beispiel ich, wenn ich dann jedes Mal mitlaufe mit Demonstrationen, in der Mitte höre ich auf, weil ich sehe, dass es überhaupt mich nicht anspricht und so neutral ist, dass ich denke, oh ja, hinter wer... gegen wem laufe ich überhaupt? Also, das ist mir sehr merkwürdig, wenn ich auch in große Leinwände im Bahnhof und auf der Konstablerwache und so weiter der Werbung sehe und auch im Film sehe, wenn ich sehe, dass mit 500 die Demonstration aufgehört hat und die Fernseher, also in den Nachrichten höre, Tausende haben in Frankfurt demonstriert.
Obwohl es noch 500 waren.
Ja, ich denke mir, wo bin ich dann? Und wer interessiert ist an der Sache? Das frage ich mich schon, ja.
Ja gut, zu dem Thema könnte ich, glaube ich, eine persönliche Idee dazu geben. Zum einen ist es ja meistens so, dass bei friedlichen Demonstrationen wird die Zahl immer runtergerechnet und bei Demonstrationen, wo es zu Action kommt, wird sie immer hochgerechnet. Ja?
Na, dann heißt es, immer mehr Demonstranten waren da und die haben Krawall gemacht. Wenn da 20 sich geprügelt haben, heißt es, da haben sich 500 geschlagen. Ja. Und sagen wir mal so, wem das nützt, ja. Was mir ganz wichtig ist, und das ist, ich wurde ja vorhin angesprochen von wegen auf die Idee von Gandhi. Was mir ganz wichtig ist, ich demonstriere nicht gegen irgendetwas, ich demonstriere für etwas. Ich habe kein Feindbild. Weder eine Deutsche Bank, noch egal, wen ich namentlich nennen möchte. Ich habe wohl Kritikpunkte an bestimmten Dingen, wie sie ablaufen, dass die nicht so sein sollten. Ja, inhaltlich Kritik ja, aber Feindbilder nein. Und ich glaube, wir sind sehr gut beraten, wenn wir uns auch kein Feindbild aufbauen, weil wenn wir einen Feind haben, dann sind wir ja auch der Feind von dem, den wir als Feind benennen.
Dann sagt doch gleich, ihr habt gar kein historisches Bewusstsein.
Ich würde mich auch gerne nochmal zu dem Thema Polizei kurz in die Debatte einklinken. Ich denke, die Widersprüche in unserer Gesellschaft sind vielfältig und gerade die ökonomischen Widersprüche spitzen sich nach meiner Beobachtung in den letzten 10 Jahren so zu, dass ich es nicht einmalig erlebe bei Demonstrationen, bei den großen Demonstrationen gegen Hartz IV, habe ich aus der Berliner Sicht das erste Mal erlebt, dass der Fred Schiermacher, weil wir die Technik nicht auf der Reihe hatten, den Polizeiwagen sozusagen ändern konnte und ihm die Polizei das Mikrofon überreicht hat und ihn die Rede vom Polizeiwagen hat halten lassen. Ich denke, die Widersprüche haben sich mittlerweile so zugespitzt, dass sie auch bei den Polizisten angekommen sind. Die haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie wir alle. Und von der gesellschaftlichen Analyse her ist es ganz klar, wenn ich historisch richtig informiert bin, hat die sowjetische Revolution begonnen mit dem Kanonenschlag, der vom Panzerkreuzer Potemkin von den Matrosen gekommen ist, die gegen den Einsatz gemeutert haben. Das war der Start der sowjetischen Revolution und ich denke, also Thema Polizei, das Ding hat wie alle Dinge zwei Seiten. Auf der einen Seite müsst ihr den Apparat als solchen betrachten. Der Apparat wird nie auf unserer Seite stehen, aber hinter dem Apparat stehen einzelne Menschen und die können wir für uns gewinnen.
So, passt es vielleicht gerade nicht, aber ich wollte eigentlich was ganz Praktisches fragen. Und zwar, wenn jetzt die Räumung käme und wenn jetzt Winter ist, was braucht ihr ganz konkret, ganz praktisch an logistische Unterstützung, an Unterstützung überhaupt? Was können wir so Omas wie ich machen? Also ich werde da nicht campen, also ich werde da nicht zelten. Ich würde aber gerne was Praktisches machen. Was können wir tun? Wir zählen uns auch dazu. Also das heißt, nicht für euch was machen, sondern wir sind auch, oder ich zähle mich dazu als Teil dieser 99% und ich möchte genau wissen, was kann ich machen, wenn ich nicht zelten kann. So.
Also ich würde einfach mal vorschlagen, eine Mütze stricken oder sowas. Also ich meine, jetzt kommt der Winter, ist jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber es ist wirklich, es fehlt uns eigentlich im Prinzip an allem. Ja, also von Paletten bis Planen über Mützen, über lange Unterhose, über Boxershorts oder sonst was. Also es fehlt uns wirklich an allem. Und wir brauchen eigentlich letzte Homepage. Aber wir haben auch auf der Homepage steht es auch schon drauf. Also ich habe es letztens auch nochmal ein bisschen aktualisiert, die Spendenliste auf der Internetseite. Und da steht es eigentlich auch alles nochmal drin. Also eigentlich im Prinzip alles, was für den Winter gebraucht wird. Ja.
Ja, das fällt mir so dazu ein.
Bleibt ihr wirklich da draußen? Das ist wirklich die Idee?
Die Idee ist, dass wir da draußen bleiben da draußen, ja. Das ist die Idee. Du hattest jetzt aber, ich wollte noch mal kurz rückfragen, du hast gefragt, wenn geräumt wird. Meintest du wirklich im Falle einer Räumung oder meintest... Okay. Im Falle einer Räumung, ja, was macht man da? Da brauchen wir erstmal viele Leute da. Das ist halt die Frage, ob du dann wirklich mit der Polizei in Kontakt treten willst, ja? Wenn nicht, was im Falle einer Räumung extrem wichtig wäre, ist, dass wir neue Lokalitäten hätten. Also, dass wir einen neuen Raum hätten, wo wir uns dann trotzdem weiterhin treffen können. Das heißt, ja, das ist erstmal der Plan, ja, das ist, aber das ist ein hochgesteckter Plan. So, ja. Generell ist Bedarf da, dass wir, wenn wir uns da nicht mehr treffen können, auf jeden Fall einen Ausweichort haben, der möglichst viel Raum bietet. Das planen wir nicht, wir wollen da bleiben, ja. Und auch wenn geräumt wird, werden da einige Leute oder viele oder hoffentlich sehr viele Leute da sein und bleiben. Aber für den Winter, ja, alles, was man braucht, um im Winter draußen zu sein, generell, das hat Anni ja schon gesagt, wir brauchen auch Paletten, wir brauchen ESB-Platten, wir brauchen Styropor, um Zelte zu isolieren, wir brauchen große Planen, wir können gebrauchen vom Wasserschlauch bis zum Stromkabel eigentlich alles, was man irgendwie im Keller rumfliegen hat und seit Jahren sich nicht getraut hat wegzuschmeißen, das kann man einfach uns geben, wir können es gebrauchen.
Okay, jetzt erst drüben.
Ja, also ich meine...
Oben rein, ja. Okay. Okay, ich komme aus Marburg. Ich war schon öfters hier, auch bei Occupy, und habe Musik gemacht. Und ich denke immer, mit der Musik kann man eigentlich ganz viel ausdrücken. Kann man sagen, okay, mir passt es nicht, aber in einer guten Form. Und ich war auch auf der Demo bei Attac. Also Attac hat aufgerufen, ich war schon öfters dort im Camp. Und die hatten einen ganz tollen Kabarettisten engagiert, der dann sagte, ja, also Leipzig haben sie ja auch immer montags aufgerufen. Und dann ging es weiter. Da hat auch niemand gewusst, wann wird das Camp oder wann werden die Montagsdemonstrationen gestört oder wie auch immer. Ihr wisst alle, was dann passiert ist. Genauso meine Freunde im Wendland, sie sind immer noch da. Und dort haben wir natürlich auch Occupy, also vor allem auch ich werde, wenn es mir besser geht, am Samstag im Wendland sein. Und da fragen alle, wie ist es in Frankfurt, lebt das Camp noch, was machen die, was haben sie, was formiert sich da, also inhaltlich eben auch. Aber ich denke, du hast es gut angesprochen, wir sind alle 99%, das heißt, wir müssen uns erstmal damit identifizieren, was ist der Inhalt, wie wollen wir, also als ich bei der ersten Demo in Frankfurt war, hatte ich eine rote Brille auf, da stand drauf, Stammgast 1989. Ich hatte gedacht, oh, ich will mich mal ein bisschen verkleiden. Und das nächste Fernsehteam, dürfen wir Sie interviewen, warum sind Sie da? Und gleich... Ja, können Sie es kurz fassen? Und dann habe ich eben gesagt, ich war natürlich völlig nervös, weil ich schon lange in kein Mikrofon mehr gesprochen habe und so. Und ich war eigentlich auch damit beschäftigt, irgendwie zu überlegen, was kann man für Rhythmen spielen. Und dann sagte ich, ja, ich möchte einfach gerne mehr Transparenz und ich hätte gerne einen Rettungsschirm für die Bevölkerung. Und das ist ja klar, also je mehr von uns verlangt wird an Bezahlung, und an Steuerabgaben, wo wir schon gar nicht mehr wissen, wofür wir eigentlich irgendwas bezahlen und woher wir es eigentlich nehmen sollen, da habe ich einfach dann gesagt, okay, Sie wollen es kurz, also gut, ein Rettungsschirm für die Bevölkerung. Und ich möchte euch ganz herzlich bitten, bitte macht weiter. Das ist meine, ich komme euch besuchen, wenn ich Zeit habe und ich bin auch dabei.
Ich will nur ganz kurz was dazu sagen zu dem Bleiben, geht ganz schnell. Ich habe auch eine Wette laufen mit dem Konrad. Ich bin der Letzte, der da geht, ja. Und das wird noch ausgetragen, dieser Kampf, ja.
Also ich bitte, mir nachzusehen, wenn ich noch gerade zwei Bemerkungen hier mit einbringe, weil dieser Dialog, den wir heute hier führen, ich glaube für alle, die hieran beteiligt sind, hier wie auch hier, daran partizipieren könnten. Und das ist ja notwendig. Erste kritische Bemerkung. Ich habe mit den 99%, ich weiß, wo es herkommt und genau wie es zustande gekommen ist, meine großen Probleme. Denn da wird etwas ausgeklammert, vielleicht nicht bewusst, aber sagen wir mal nicht ausreichend wahrgenommen. Weit der Kapitalismus auch in das menschliche Bewusstsein der Menschen im Grunde genommen, die selbst unter dem Kapitalismus leiden, eingedrungen ist. Also muss ich da besonders darauf aufmerksam machen, der Kampf zwischen den Jüngeren und den Älteren, die noch in ihrem Arbeitsverhältnis haben, um sich gegenseitig zu verdrängen, oder der Kampf von Männern gegen Frauen oder umgekehrt auch inzwischen durchaus naheliegend, oder von Leuten im Grunde genommen, die Deutsche sind mit einer ausländischen Herkunft und so weiter, sogenannte Deutsche antreten. Das heißt also, der Kampf, der Konkurrenzkampf untereinander, ein Grundprinzip des Kapitalismus, hat sich auch in das Bewusstsein der Menschen hineingebracht. Und wenn man darauf anspricht, meine Erfahrung jedenfalls, naja, das ist mal im Moment so, aber man muss doch durchkommen. Es geht um das Prinzip des Rechtes Stärkeren, der seine Möglichkeiten nutzt, im Grunde gewissermaßen seine Stärke, sich auch zu vorteilhaft zu nutzen und zum Erfolg zu kommen, und die anderen bleiben auf der Strecke. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit dieser Frage, die ich gar nicht jetzt vertiefen will, ist ungeheuer wichtig, wenn man einen weitergehenden Erfolg haben will, die Menschen zu ermutigen, ihre eigenen Interessen, und zwar die übergreifenden gemeinsamen Interessen, wieder wahrzunehmen und zu vertreten. Das ist die eine Sache. Die zweite auch nur kurz angerissen. Viele sagen, ja, wie wollt ihr es denn haben? Und ich denke, es ist ungeheuer wichtig, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, dass man auch darüber nachdenkt, wie es anders sein könnte. Also die Frage im Grunde, wie man Hunger besiegen kann, wie man gewissermaßen mitbestimmt an der Produktion wirkt, und insbesondere unter ökologischen Sichtpunkten und so weiter und so weiter. Modelle zu entwickeln, Denkmodelle oder Entwürfe mindestens zu entwickeln, wie es anders sein kann, als es hier jetzt zulande ist. Dass man das vorträgt, nicht nur die Kritik an dem, was hier herrscht und was hier unsere große Schwierigkeit und sogar furchtbar tödliche Perspektiven eröffnet, sondern auch, wie man es durch menschliche intensive Mitarbeit verändern könnte und wie das etwa ausschauen könnte, gehört mit dazu, um eine bestimmte Überzeugungskraft und damit auch größere Wirkung zu erzielen. Danke.
Wollte jemand auf den Sprichwort? Ganz direkt. Okay, nee, dann ist erst der junge Mann dran, weil der war noch nicht dran hier. Hier vorne.
Ich wollte nochmal zu der praktischen Frage zurückkommen, also vielleicht nochmal zu mir selbst. Ich bin einer der Camper, die seit dem 15.10. Dort campen, jede Nacht. Und ich glaube, das Einzige, was wir brauchen, also wegen Räumung, also wegen anderen Räumlichkeiten, will ich gar nicht erst nachdenken. Also ich werde, wenn wir geräumt werden, wenn ich auch direkt vielleicht eine Stunde später, kommt drauf an, wann ich dann aus der Haft entlassen werde, direkt wieder da mit einem Zelt stehen. Also ob ich darf oder nicht, weil bestimmte Sachen auf dieser Welt geschehen auch, weil ob sie erlaubt sind oder nicht, ja. Ob wir es wollen oder nicht. Und was wir vor allen Dingen brauchen, genau wenn die Räumung ansteht, da brauchen wir Sie und alle möglichen Leute, die Sie kennen, die brauchen wir genau vor dem Camp. Wir müssen das Camp umzingeln, uns davor setzen und eine breite Masse von jung bis alt, von allen politischen, vielleicht nicht von allen, Tendenzen und einfach eine breite Unterstützungsmasse muss da sein, die das Camp quasi beschützt. Ja. Und wir brauchen auch jedes Gesicht, das sie auftreiben können, brauchen wir den ganzen Tag im Camp, auch wenn sie dort nicht campen. Wenn meine Eltern zum Beispiel, die der Sache sehr kritisch gegenüberstehen, weil sie sehr unpolitisch sind, ins Camp kommen, dann sehen sie keine 99%. Und die sehe ich zurzeit auch nicht. Das ist ein Ziel, das wir gerade haben. Wir sind vielleicht ein Teil der 99%, aber wir sind nicht die ganzen 99%, auch wenn wir versuchen, für diese zu sprechen. Aber was viel wichtiger ist, als Werbung für Occupy zu machen, so ist Werbung für den Geist zu machen. Das politische Bewusstsein der Leute muss zurückkommen. Deswegen muss man das aktivieren und gar nicht unbedingt an Occupy denken, weil ich glaube, das Occupy-Dingens, das wird irgendwann genauso untergehen wie andere Sachen. Aber es ist ja auch gar nicht unser Ziel, ewig zu bleiben, sondern dass das politische Bewusstsein zurückkommt. Das ist unser Ziel. Also mein Ziel, mein persönliches. Danke.
Ja, ich wollte allgemein zu Occupy, also zu diesem Phänomen, was sagen. Und ich denke, das Wichtigste ist, also das ist wirklich ein globales Phänomen. Man könnte sagen, es fing in Kairo an und dann Puerta del Sol in Madrid und dann in New York. Und auch wenn, sagen wir mal so, es in Deutschland nicht so einschlägt wie in den USA, ist es wirklich sehr wichtig, vor allen Dingen die Solidarität zu zeigen. Und in den USA ist es auf jeden Fall, und ich denke auch in den arabischen Ländern und auch in Spanien und vielleicht in Griechenland, und ist eine wirklich eine neue Qualität. Also ich finde, es eine neue Qualität von Protest. Es ist wirklich in den USA ist es wirklich eine Bewusstseinsänderung. Also wirklich, und das hat tief eingeschlagen in den USA. Und wir sollen, wenn wir nichts anderes tun können, müssen wir Solidarität zeigen.
Ja, zu dem von wegen Einschlagen, was glaube ich den meisten Besuchern hier nicht so bewusst ist, ist, dass diese Bewegung weltweit wächst. Wir haben also, es gibt eine Page, wo man das nachgucken kann. Da haben wir die Karte auch auf unserer Homepage verlinkt. Und im Moment sind es nicht ganz 2.500 Städte weltweit, wo es Occupy gibt. Unter anderem, man höre und staune, in Peking, in Hongkong, in Shanghai, in Kuala Lumpur, in Phnom Penh, also ich kann noch 100 exotische Städte aufzählen. Selbst in Moskau und Petersburg gibt's die. Eine Stadt in Sibirien irgendwo, nördlich der Mongolei, ein ganz kleines Kaff, da gibt's Occupy. Ja, also das ist nicht nur Frankfurt. Ne?
Gut, wer hatte sich jetzt noch? Kannst du nochmal? Sind sonst noch?
Also ich wollte nochmal zu den praktischen Fragen. Trotzdem.
Ins Mikro.
So, nochmal zu den praktischen Fragen. Also eigentlich dachte ich natürlich nicht, und ich glaube, du hast auch nicht das so gemeint, dass man irgendwie von irgendjemand eine große Halle gespendet bekommt, weil es zu kalt ist, sondern viel eher, glaube ich, es geht darum, es könnte unter Umständen doch durchaus günstig sein, Gebäude zu besetzen.
Gehabt haben. Und dann sind innerhalb weniger Tage, weniger Wochen aus diesen 2, 3, 4, 5 Leuten ein Dutzend Leute geworden, 20 Leute geworden. Mittlerweile sind das hier in Frankfurt so viele Leute, dass man es gar nicht mehr zählen kann. Was ich mit dieser Aussage deutlich machen möchte, ist, das ist keine Bewegung, wo sich jemand von Anfang an irgendwie vorne hingestellt hat und gesagt hat, ich habe eine Idee und dafür sammle ich jetzt Leute. Das ist ein Label, ein Button, der plötzlich irgendwo erschienen ist. Und ich finde das immer für, ja, Entschuldigung. Also es ist eher ein Symptom, ein Ausdruck, ein Ding, was entstehen musste. Das, was die letzten 4 Wochen hier passiert ist, dass jeden Samstag eine Demo war, also das passierte einfach, und selbst die Leute, die Kontrolle darüber haben wollten, haben diese Kontrolle nicht in ihren Händen halten können, weil es einfach ein Ausdruck und eine Entwicklung ist, die irgendwo stattfinden musste anscheinend. Es ist ein Bewusstsein, es ist ein gewisser zeitgeistlicher Aspekt, der weltweit hier gerade zutage kommt, der dann natürlich regional, lokal bedingt ist dadurch, wo man sich gerade befindet. Wir in Deutschland, wir haben hier noch den Luxus, dass es uns nicht so schlecht geht wie den Leuten in Amerika, die teilweise Bitte? Okay, ja, und also es besteht nicht nur ein historisches Bewusstsein, sondern was uns, glaube ich, uns, und also das ist immer komisch, also das, wir können keine Wir-Gruppe bilden, der sich jemand anschließt, sondern jeder für sich individuell, und das kann ich leider, also da werde ich auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey komm, wir möchten eine Lösung finden, zu der mindestens 99% Ja sagen können, wieso sagen die Menschen, nee, da will ich nicht mitmachen, warum? Das verstehe ich, nein, also Entschuldigung, das kann ich nicht verstehen. Und es, also warum versucht man auch immer diese Bewegung, die von Anfang an gesagt hat, wir sind eine internationale, gewaltlose, menschliche Bewegung. Warum versucht man immer von außen, das in irgendwelche Nischen reinzudrängen, die wir einfach versuchen, durch Bewusstsein, das nicht nur historisch, sondern das ist psychologisch, philosophisch, wirtschaftlich. Wir haben eine, jetzt schaufel ich wahrscheinlich ein Riesengrab, Wir haben eine Gruppe, eine Kompetenzgruppe nenne ich das jetzt mal, und da sitzen Banker drin. Wir haben bei uns bei Occupy Frankfurt sogar jemanden, der bei der KfW arbeitet. Ja, aber wir haben einfach festgestellt, und das ist eine tagtäglich stattfindende Diskussion, die wirklich von 0 Uhr bis 24 Uhr stattfindet, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, da ist dieser und jener Mensch und aufgrund dessen, was ich von ihm weiß, will ich nicht, dass der dabei ist, weil der ist Punkt, Punkt, Punkt. Was wir festgestellt haben, und das ist wirklich, glaube ich, die wahrhaftige Gemeinsamkeit, die dann auch unter 99%, ich persönlich würde 100% viel besser finden, weil es bewiesenermaßen schlecht ist, eine Minderheit irgendwo aufzumachen, auf die man dann heruntertreten kann. Darum geht es uns eben nicht, sondern um ein gemeinschaftliches Ja. Und das
geht auf die Massen. Genau. Die Mitte
auf uns freuen. So ja. Sieht's aus.
Ja.
Gut, aber wenn 500 Leute merken, dass zwei Leute versuchen, auf ihn herumzutreten, dann können diese 500 Leute sehr gewaltfrei und sehr friedlich klarmachen, dass diese zwei Leute keine Anstalten machen müssen, auf ihn herumzutreten. Ich finde, Occupy Frankfurt ist eine Bewegung, die nicht gegen etwas kämpft, sondern die sich einfach dessen bewusst ist. Und deswegen ist auch, glaube ich, für mich ganz persönlich, das Thema Räumung besteht gar nicht. Weil es keinerlei, also wenn man muss sich das Ganze nur näher an, ja, was, oh, ja, also wir haben, offiziell ist das eine Mahnwache, die wir dort abhalten. Diese Mahnwache wurde von Tag 1 in enger Zusammenarbeit, in harmonischer Zusammenarbeit, ich weiß, das gefällt vielen Leuten auch nicht, mit Ordnungsamt, mit Polizei. Wir haben da sehr direkten Kontakt und das, was wir dort machen, ist erlaubt. Wieso soll plötzlich eine Hundertschaft von Bereitschaftspolizisten da stehen und eine erlaubte Veranstaltung räumen? Dafür gibt es keinerlei Veranlassung. Und wer das behauptet, dass die Gefahr besteht, dass dort plötzlich eben kampfgerüstete Polizisten stehen, um das Camp zu räumen, die aufgerüstet, hochgerüstet, bewaffnet mit Gummistöcken, mit Tränengas, das ist völlig... Ja genau, von der Geschichte kann man lernen. Und was wir von der Geschichte gelernt haben, ist, dass sämtliche Ismen und irgendwelche Gruppenaufmachungen und dogmatischen Grundlagen einfach bis jetzt vielleicht irgendwo eine gute Tendenz dargestellt haben, in der man sich hinentwickeln kann. Dass wir aber mittlerweile dank solcher super technischer Erfindungen wie dem Internet und zusätzlicher Realitäten, der man bis daher noch nicht hatte, Globalisierung, transparenter Informationsaustausch, überhaupt keine zeitliche Verschiebung mehr. Also wenn jetzt was bei Wall Street passiert, dann sehe ich das sofort mit einem Time-Lag von 0,5 Sekunden bei mir auf dem Computerbildschirm. Das sind völlig neue Dinge, mit der Vielzahl von Leuten älterer Generationen sich noch niemals wirklich auseinandersetzen konnten, weil es einfach nicht existent ist. Und was wir einfach, also Entschuldigung, jetzt labere ich auch hier die ganze Zeit. Ich will es nur noch kurz zu Ende führen, weil ich habe so einen Satz, den möchte ich noch irgendwie sagen. Ich krieg's bloß nicht ganz hin. Also wir kämpfen nicht gegen etwas, sondern jeder Mensch dieser 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ist, ich glaube, der Ungerechtigkeiten bewusst, ist aber nicht in der Lage, aufgrund der Komplexität, die dieses ganze Ding, dieses System, dieses böse Etwas, was aber auch bloß eine gedankliche, psychologische Denkstütze ist, um das dir als einzelner Mensch bildlich machen zu können, was denn überhaupt dagegen dich steht. Ja, das sind diese Teilaspekte. Also es gibt historische Aspekte, es gibt psychologische Aspekte, es gibt philosophische Aspekte. Ja, also wir sind für etwas. Und was wir machen ist, dass wir einfach dastehen und sagen, also wir haben hier Grundrechte, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Rechtssicherheit.
Haben wir?
Ja, haben wir. Wir haben ein Grundgesetz. Und trotz allgemeiner Gerüchteküche, dass dieses Grundgesetz nicht gültig sei und dass wir hier auch überhaupt, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat wäre und solch. Also ich finde das interessant, weil man das sich wirklich näher angucken kann und wenn man das dann eben mit den spezifischen Fachwissen sich ansieht, dann kann man Antworten dazu finden und kann dann Diskussionen angehen und kann eine Antwort finden und dann geht es nicht darum, diese Diskussion ewig kreisdrehend weiterzuführen, sondern einfach dann die gefundenen Antworten weiter zu verbreiten. Und dadurch kann dann, glaube ich, eine Entwicklung entstehen, sodass ich dann eben letzten Endes, und das soll mein letzter Satz jetzt hier eben sein, für etwas einfach bin. Also sagen kann, ich stehe hier und fordere einfach nur das ein, was jeder haben möchte. Und das heißt nicht, dass ich gegen etwas kämpfe. So.
Ich bitte alle Leute, die so am Marxismus mal was gelernt haben, auch mal dialektisch zu denken. Das heißt, nach einem gewissen Organisationsfetischismus und einer gewissen Fixierung auf Organisation gibt es auch wieder mal eine antithetische Phase. Die sollte man einfach wirklich mal berücksichtigen.
Okay, ich gehe jetzt trotzdem erstmal auf ihn ein. Ich finde es gut, dass du sagst, wir sind offen für jeden. Ich denke gleichzeitig, sollte man nicht blauäugig sein. Es ist einfach so, dass in unserem Land sehr viel mehr als 1% von den derzeitigen Verhältnissen profitieren. Wenn Sie natürlich weiterdenken würden, würden Sie wissen, wenn es immer mehr Leuten wirtschaftlich schlecht geht, dann kommt irgendwann im Zweifel eine Diktatur, weil der Rechtstrend gestärkt wird, weil Leute so unzufrieden sein werden, dass sie den rechten Rattenfängern hinterherlaufen. Aber bitte auch nicht blauäugig sein. Natürlich bin ich nicht gegen Leute, solange sie sich anständig benehmen. Wenn sie sich total daneben benehmen, anständig, okay, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass ich unter anständig, wir haben ja schon, wenn wir mit 99%, anständig heißt nicht andere Leute knechten, verarmen oder sonst wie unterdrücken. So, das ist erstmal schon einigermaßen anständig. Ja, also nicht auf Kosten anderer Menschen leben sozusagen, dass es denen dabei schlecht geht. Aber wir müssen auch aufpassen, dass diese ganze Bewegung nicht in die totale Beliebigkeit ausartet. Man kann nicht nur sagen, wir wollen Rechtssicherheit, Gerechtigkeit und Demokratie. Man muss auch konkret werden. Und wenn wir weiter dieses Wir sind die 99% auf unsere Fahnen schreiben, dann komme ich wieder dahin, was hier hinten schon mal gesagt worden ist. Will ich da eigentlich hin? Will ich mit 99% laufen? Nee, so wie die 99% zurzeit in diesem Lande sind, laufe ich leider überhaupt gar nicht mit 99%. Ich laufe mit denen, die eine gerechtere Welt wollen. Und das sind leider im Moment viel, viel weniger. Wir sind diejenigen, die begriffen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Wir sind diejenigen, die sagen, wir müssen grundlegend was ändern und müssen auch gegen Leute sein, wenn sie uns an diesen Veränderungen hindern. Nicht 99%. Klar, ein Ziel, holen wir uns 99%. Aber wir sind es im Moment gar nicht oder wir sind falsch.
So, ich nehme mir mal das Mikrofon jetzt, weil ich habe schon vor circa 30 Minuten mich gemeldet. Da hat der Konrad erst geredet, da hat der Konrad zum zweiten Mal nochmal geredet und es wäre nett, wenn ich jetzt reden darf. Dankeschön. Er hat vorhin gesagt, wir schließen niemanden aus. Das sollten wir dann auch wirklich nicht tun. Und ich würde gerne wissen, wofür, ich habe etwas bemerkt, es ist mir aufgefallen durch Gespräch mit Mitbürgern, von den, also ich sag mal die restlichen 99, die uns besuchen kommen im Camp, ich bin im Camp, mein Name ist Ali übrigens nochmals, Und mir ist aufgefallen, dass die Leute meistens uns dann fragen oder mich gefragt haben, gegen was und wofür steht ihr? Gegen was kämpft ihr und wofür steht ihr? Und er hat vorhin, mein Kamerad hat vorhin gesagt, wir würden halt dafür kämpfen. Ja, ich habe dann ein paar Mal dazwischen gerufen, für was kämpfen wir?
Gesagt, dass wir nicht kämpfen, sondern dass wir für etwas sind, was wirklich einfach gerechtfertigt und völlig normal ist. Und es wäre plötzlich weil ich etwas wahrnehme, was mir von Anfang an zusteht, zu sagen, dass ich ein Revoluzzer, ein Kämpfer bin, das ist aberwitzig.
Du bist revolutionär, ja?
Nein, bin ich nicht.
Okay. Alles klar, gut. Ich denke, was er noch gesagt hat, keine Gewalt und so und über Forderungen wurde hier gesprochen und so. Und ich denke, ich bin von Anfang an dabei und ich denke, es wird Zeit, dass wir Forderungen stellen. Und wenn wir nicht wissen, wofür wir da stehen und in der Kälte, also ich rede mal für mich jetzt, und wenn ich nicht weiß, wofür ich mir den Arsch dort abkriege, obwohl ich weiß, wofür ich da bin, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich möchte noch was sagen, ja, von wahrer Demokratie gesprochen und so, ja, und ich denke, wahre Demokratie heißt Transparenz und das haben wir nicht, ja, dafür müssen wir noch sorgen, ja, und wenn die Assemblée irgendwelche Abstimmungen macht, wie letztens, dann darf man nicht drüber hinwegschauen, ja, und ich denke, es geht auch nicht darum, wie viele Leute wir im Camp sind, es geht darum, wie entschlossen wir sind, ja, ich muss dazu sagen, die erste Woche, war super, ja. Das war, alle waren Brüder und Schwestern und es war, du hast richtig Liebe gefühlt, ja. Ich war zwar nicht in den 70ern da, ja, aber ich denke mir, so war das ungefähr, ja. Also Sex und so habe ich nicht gehabt, aber, ja. Aber es war wirklich Liebe da und ich habe es gespürt, wirklich, ja. Und das können wir wieder haben. Und das lag daran, dass jeder involviert war. Das lag daran, dass jeder Hand in Hand gearbeitet hat. Das lag daran, dass wir jede Information bekommen haben. Und das lag daran, dass wir keinen ausgeschlossen haben. Und die restlichen 3 Wochen, sage ich, war eine Katastrophe für mich, ja, wenn ich sagen darf. Das ist keine Kritik an Occupy, ja, ich glaube an die Bewegung, ja, und wenn ich das hier zu Tisch lege, liegt es auch nur daran, dass ich was ändern will, ja, wenn ich sehe, was nicht in Ordnung ist, ja, das thematisieren wir und besprechen wir auch gerade. Die Leute fragen sich ja auch, ja, ich würde auch gern wissen, ich weiß, wofür ich da bin, aber ich würde gern wissen, wofür ist Occupy? Wofür steht Occupy? Wenn es Grundsätze hat, Regeln hat und diese Regeln, die Sachen, die er selber bekämpft als eine Bewegung, dann dagegen selber verstößt, ja, Rassismus duldet oder keine Transparenz gewährleistet und dafür nicht sorgt, dass die Leute vernetzt sind. Jetzt genug der Kritik. Ich möchte nur was sagen. Ich hätte von Occupy erwartet, dass die Leute, die jetzt im Camp sind, dass jeder von uns Seminare mitmacht, ausgebildet wird quasi und dann wieder in andere Städte geschickt wird, damit wir expandieren, damit überall diese Zelte sind, damit die sehen, die sind überall, ja? Versteht ihr? Warum machen wir das nicht? Wir campieren da, ja, und wir sollten mehr Seminare halten, die Leute, den Leuten beibringen, wie man das organisiert, wie man Demos macht, damit die in andere Städte gehen und das weiterverbreiten. Das ist doch eine weltweite Bewegung, ja. Und wenn wir es nicht schaffen, in Deutschland weit voll viele Zelte in jede einzelne Stadt zu machen, dann werden wir das nicht schaffen, ja. Dann müssen wir wirklich alle Hand in Hand zusammen dagegen machen, ja. Ich möchte noch was sagen. Ich habe letzte Woche festgestellt, ich habe kein Fernseher zu Hause, möchte ich sagen, ja. Und ich habe zufällig, wo ich mal zwischendurch mal zu Hause war, weil meine Mutter ist jetzt in der Türkei und ich muss auf die Kinder aufpassen, zur Schule bringen und so. Und ich komme dann nach 4-5 Stunden meistens wieder zurück. Und ich habe diesmal zufällig im Fernsehen kurz gefasst, diese Geschichte mit den rassistischen Terrorgruppe und der BND-Geschichte damit gekriegt, ja. Ich meine, ich sage das euch ganz offen und ehrlich als Anführungsstrichen, was mir nach 28 Jahren klar gemacht worden ist, dass, als Schwarzkopf kann ich euch sagen, das war uns schon viel vorher bewusst, dass der Staat damit wacht, ja. Und das haben wir auch viel vorher schon gewusst, dass sie alleine schon 2-mal vertuscht haben bei den Hausbränden, die passiert sind, Ludwigshafen, Mölln und so weiter, ja. Und aber was jetzt rausgesickert ist an die Medien, durch die Medien, ja, und ich denke, ich halte jeden, also ich gehe davon aus, zumindest seht ihr alle so aus, dass ihr euch informiert und recherchiert und so. Und es ist rausgekommen, dass die das halt mit der, das habt ihr ja mitgekriegt bestimmt, ich will mich kurz fassen, ja. Auf jeden Fall ist damit, wir haben in Deutschland Zensur, das wisst ihr auch, ja. Und dass sie sowas durchlassen, das ist aus meiner Sicht pure Absicht. Weil die wollen nur, dass die Leute, ich sag mal jetzt, Klischee ist Deutsche und Kanaken, sich die Köpfe einschlagen, dass es so ein Chaos gibt, ja, damit die Leute von den wahren Geschehnissen abgelenkt sind. Die sind dabei, die Welt zu versklaven. Wir sind eigentlich schon Sklaven. Wir sind alle abhängig von diesem verfickten Geld. Entschuldigung, ja, sorry. Ist gerade durchgegangen, ja. Okay, es ist immer das Geld. Es ist immer das Geld, immer das Geld, ja. Und was mir aber Angst macht, ist, ja, wenn Deutschland, was ich für einen demokratischen Staat gehalten hatte früher, ja, wenn Deutschland auf einmal plötzlich dann sich entpuppt als ein Terrorstaat, weil ein Staat, das Terrorgruppen bildet und fördert, das ist für mich ein Terrorstaat. Und das heißt dann Alarmstufe Rot und das müssen alle aufstehen und müssen alle was sagen, weil egal ob Ausländer oder nicht, wenn alle schweigen jetzt, ja, dann werden sie sich noch mehr erlauben, ja. Und dann sind es nicht mehr die Schwarzköpfe, dann sind es nicht mehr die Schwarzen. Ich habe den deutschen Staat verklagt, ja, vor kurzem. Ich habe auch das Bundesverfassungsdings habe ich auch verklagt, ja. Und BND habe ich auch verklagt, ja. Und den deutschen Staat habe ich auch auf Schadensersatz verklagt, ja. Für die hinterbliebenen Opfer von 1978 bis jetzt. Weil wenn ihr recherchiert, werdet ihr feststellen, dass die ersten Hausbrände 1978 angefangen haben. Und wisst ihr, ich kann nicht glauben, dass der deutsche Staat oder die Deutschen, ja, ich sag mal der deutsche Staat, ja, dass der deutsche Staat nicht in der Lage ist, ja, sowas herauszufinden und zu stoppen. Das zeigt mir, wenn es seit 78 bis jetzt läuft, was die Recherchen ergeben haben, dann ist es pure Absicht. Das ist quasi so indirekter, versteckter Holocaust, ja, sage ich mal jetzt, ja. Exekutation von Mitbürgern. Ich möchte, nur einen Satz, dann bin ich fertig. Ich möchte euch bitten, ich habe eine Demo geplant für nächste Woche. Ich möchte euch bitten, da teilzunehmen, weil da geht es wirklich nicht nur um Türken oder Ausländer, da geht es um uns alle, ja. Und ich denke, jeder, der wirklich sein Herz am rechten Fleck hat, der sollte auch da sein. Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Das habe ich gerade auch bemerkt. Ja, das gefällt mir gar nicht. Ja, gefällt mir gar nicht. Aber ihr wisst, wie es gemeint war. Den erwarte ich, dass er da ist. Ja, das ist alles. Ich so. Bin auch nicht aggressiv.
Darf ich ganz kurz? Ja,
genau. So, ich habe jetzt so die letzte 20 Minuten so mal ein bisschen zugehört und mich ein bisschen zurückgenommen und mir ein paar Gedanken gemacht, so zu dem, was hier heute Abend auch inhaltlich abgelaufen ist, ja. Und gerade in den letzten paar Minuten von dir, der eine Einwand von wegen, wir hätten zu wenig Workshops oder zu wenig Angebote, ja. Wir haben zu wenig Teilnehmer und nicht zu wenig Angebote, weil wenn ich mal überlege als Beispiel, letzten Sonntag um 15 Uhr, es war mit Pressemitteilung raus, es hat im Camp gehangen, es hat im Internet gestanden, gab es einen Workshop, von dem viele eigentlich betroffen sind vom Inhalt. Es ging um die Techniken von den Verkaufstechniken von Kapitalanlagebetrügern. Und wer ist gekommen? Niemand. Das zeigt mir, dass sich die Leute noch nicht genug damit auseinandersetzen, wo wir im Moment sind. Ja, dass jemand, der, was weiß ich, 5 Villen im Vordertaunus hat, der sagt sich, ach, was kümmert's mich, ich habe eh mein Geld gemacht, ja. Aber wirklich, niemand kam, es hat mich wirklich, ich war erschrocken. Ne? Und dann zu dem, das weiterzutragen, natürlich müssen wir das weitertragen, wir müssen es weitertragen, aber nicht, wir können nicht Leute in andere Städte schicken. Nee, das können wir nicht. Wir müssen schauen, dass wir hier vor Ort die Leute, die wir erreichen können, dass wir die aktivieren, dass wir da Bewusstsein setzen, dass wir da, wie gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wer sagt, ach, das interessiert mich nicht, dem kann ich auch nicht helfen. Ich kann ihm nur darauf hinweisen, dass wenn er nichts tut, ich kann nichts für jemand anders tun. Ich kann nur für mich was tun. Und weil wir alle für uns was tun, ja, müssen wir halt irgendwann auch mal alle werden in dieser Bewegung.
Gut, also ich würde gerne folgenden Vorschlag machen, dass wir jetzt noch eine letzte Fragerunde machen und dann zum Schluss kommen. Ist das so allgemein d'accord? Ja. Okay, ich habe trotzdem möchte ich noch eine Bemerkung loswerden, weil also jetzt vom Slogan her, du hast gesagt, also in Verbindung mit den Demos und sowas, also Masse und Frieden hast du das benannt, ja? Also woran ich natürlich jetzt spontan sofort denke, Stichwort Dresden, also die Anti-Nazi Demonstration, da war eben der Slogan, Masse und Entschlossenheit. So, und wir sind orientiert auf friedlichen Protest, auf friedliche Demonstrationen. Entschlossenheit heißt aber auch ganz konkret dann in der konkreten Situation, also auch jetzt nicht gesetzeskonform sein in dem Sinne, dass wir die Nazis marschieren lassen, sondern wir blockieren sie ganz konkret, ja. So, und das, wenn man das jetzt auf dieses System überträgt, ja. Also jetzt Antikapitalismus, ja, Masse und Entschlossenheit. Also wie kommen wir dahin, dass wir dann eben das System als System im Endeffekt zur Geschichte machen, sage ich jetzt mal so, ja. Das ist, was mir noch dazu eingefallen ist, was ich da noch sagen wollte. Und dann mit der Polizei, ja. Ich habe schon oft den Gedanken im Kopf gehabt, gerade in so einer Situation wie Dresden, wenn man dann da steht und wie auch immer eingekesselt und dann eben diese ganze Bereitschaftspolizei darüber drum einen herum. Ich habe schon oft den Gedanken gehabt, da ein Schild bei mir zu haben. Also auch du bist lohnabhängiger, ja. Und schlag nicht auf deinen,
Mir ist scheißegal, ja.
Ja. Gut, okay, aber darüber haben wir ja im Ansatz diskutiert. Der ist ja auch lohnabhängig. Der kann ja auch nur in dem Sinne seine Arbeitskraft verkaufen. Aber in dieser Situation würde ich nicht darauf vertrauen, ja, dass ihn das beeindruckt dann sozusagen. Okay. Gut, also kommen wir zur letzten Fragerunde. Wer möchte denn noch? Sehe hier eine, da eine, drei. Sonst noch jemand? Okay, du warst, glaube ich, noch gar nicht. Dann kommst du hier zuerst dran.
Ich bin heute bewusst nach Frankfurt gekommen, zum ersten Mal. Und um mich zu informieren, um halt auch mal zu sehen, was passiert hier überhaupt. Und mein Eindruck von diesem ganzen Tag, beziehungsweise den halben Tag, den ich jetzt hier bin, ist, ihr habt einen schönen Ansatz, aber ihr seid keine 99%, sondern ihr seid der Prozentsatz, der von diesem Kapitalismus profitiert. Und die Leute, die davon profitieren, in der USA, in Deutschland, in diesen Industrieländern, versuchen, das zu erhalten, was sie haben. Und gerade das passiert hier nämlich, dass sich Leute in diesem Camp treffen, um ihren Profit zu erhalten. Und also wenn ich es jetzt aus der Sicht von Schwellenländern sehe, von Ländern, wo es den Leuten wirklich dreckig geht, ist es sehr schwierig zu sagen, wir sind die 99%, wir wollen das System verändern. Das System können wir nicht verändern in dem Sinne, weil wir es nicht schaffen, die 10 oder 20% der Leute, die von diesem Kapitalismus profitieren, die 80% mitzunehmen und auf unser Level zu heben.
Du redest von der globalen.
Von der globalen Bewegung. Weil es wird immer geredet von Occupy Frankfurt, Occupy Wall Street, aber wer redet über Kapstadt, über die Länder, wo dann halt gerade kein Wasser da ist und die Leute nicht wissen, wo finden sie in den nächsten 50, 100 Kilometern Wasser und so weiter und so fort.
Der Einwand ist sehr berechtigt, ja. Was leider Gottes unsere Medienlandschaft sehr oft sehr falsch darstellt, Ich war 6,5 Jahre in Asien unterwegs, habe Import-Export gemacht, habe, obwohl ich es jetzt vom Finanziellen her nicht brauchte, ich hatte ein billiges Hotel, wo ich mein Gepäck abgeschlossen habe, aber ich habe als Deutscher in Indien in Slums auf der Straße gelebt eine Weile, weil ich wissen wollte, wie Indien ist, weil nur wenn man sich in die Gosse begibt in einem Land, kann man auch sehen, wie das Land ist, kann man ein Verständnis haben. Und den großen Unterschied, den ich gesehen habe zwischen diesen Ländern und, sagen wir mal, den in Anführungszeichen sogenannten zivilisierten Ländern, ja, ist, dass hier ist ein Reicher nicht so reich wie ein Reicher dort, aber hier ist ein Armer nicht so arm wie ein Armer dort. Da ist die Schere viel größer. Ja, da gibt es Leute, die sind so reich traut sich hier in Deutschland gar keiner zu sein. Das ist kein Spaß. Ja, und das Problem besteht auch darin, dass aufgrund, weil wenn nur Deutschland jetzt sagt oder nur die Industrienation sagt, ja, wir wollen aber die Kakaobohnen haben. Und wenn in dem Land nicht auch Täter in diesem System mitspielen, so wie wir hier auch Täter haben. Wir haben ja, auch wenn ich kein Feindbild an sich habe, gibt es ja doch Menschen, die tun etwas. Ja, und die da Dinge tun, die nicht vernünftig sind für alle betrachtet. Da gibt es in diesen Ländern auch genauso viele Einheimische, die da mitspielen. Und deshalb ist das Problem nicht, dass ich in dem Camp sitze, weil ich irgendwie meine Sicherheit verteidigen möchte, meine persönliche Ansicht, ja, sondern weil ich einfach sehe, dass das Problem hier nicht ganz so groß ist. Und in Indien gibt es auch Occupy, in Bombay gibt's, in Delhi gibt's, in Bangladesch gibt es, in Pakistan gibt es. Also musst guck mal occupytogether.org oder bei uns auf der Page die Karte an. Du wunderst dich, wo es die überall gibt.
Ja, was ich sagen wollte, ich wollte den 99% in Frage stellen, weil ich sowas im Iran in 79, also in 1979 erlebt habe, was dann daraus geworden ist, ob man sowas will, ob man den 1% den Linke, also so. Also das war der Geschichte dort, weglässt, also ausradiert. Und ja, ich weiß nicht, was will man unter 99%? Also was hat zu sagen, dass man 99% hinter sich hat? Ob man hat, weiß ich nicht, aber habe ich nicht gesehen, aber ob man das bewerben soll. Ich gehe nicht also weiter in die Geschichte rein, in die 40er Jahre oder so, aber das ist meine Frage im Kopf.
Ja, ich wollte nochmal, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, was gesagt wurde, dass wir alle hier profitieren vom Ausbeutungssystem. Also du hattest ja das anders gesagt, du hast gesagt, wir sind für eine Welt ohne, wo es keine Ausbeutung gibt. Aber ich bin zum Beispiel auch der Meinung, wir alle in den Industriestaaten profitieren direkt oder indirekt von dem globalen Ausbeutungssystem. Und ich fürchte eben ein bisschen, weil ich meine, wir können uns zum Beispiel ein Sozialsystem leisten mit Arbeitslosengeld und dergleichen, weil wir Waren konsumieren, die gar nicht hier produziert werden. Ja, aber das würde jetzt zu weit führen, das näher zu erklären. Ich denke aber, dass das so ein bisschen die Zahnlosigkeit der Bewegung ausmacht. Also ich finde es, ich kann das nicht bejubeln, wenn gesagt wird, weil wir kämpfen nicht, wir sind gegen niemanden, wir sind für alle und wir sind für das Grundgesetz. Das ist ja alles ganz lieb. Aber ich meine, genau deshalb ist es auch völlig bedeutungslos, um ehrlich zu sein, weil es gibt nun mal ein Klassenproblem und es gibt nun mal Ungerechtigkeit aus der Welt und Ausbeutung. Und die Feigheit zu sagen, ich habe keinen Feind, ich bin für alles, und zu sagen, wir haben ein Grundgesetz und damit ist alles gut, und das aber von bestimmten Strukturen und Institutionen auf dieses Grundgesetz im Grunde geschissen wird, entschuldigt bitte, das ist doch, das traut sich hier niemand zu sagen. Ja, ich meine, das, es wurde schon gesagt, Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz. Wen interessiert es? Niemand. Ackermann lacht sich darüber lustig. Und andere Dinge auch, Gleichberechtigung von Mann und Frau oder auch die Würde des Menschen ist unantastbar. Da stehen viele schöne Sachen in dem Grundgesetz. Das ist ja ganz nett, dass wir das Gesetz haben, aber wir können damit im Prinzip unsere Wände tapezieren. Das macht es auch nicht besser. Diese Feigheit, einfach so letztendlich nichts ändern zu wollen, sondern den Status quo erhalten zu wollen, das ist für mich eigentlich so die Feigheit vor dem Feind. Also letztendlich, ich war es Erich Fromm oder Erich Dingsbums, will, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, will nicht, dass sie so bleiben, wie sie sind. Und das ist genau der Punkt. Es ist einfach, es fehlt einfach, finde ich, dieser Bewegung der Mut, den Dingen auf den Grund zu gehen und dann auch zu sagen, was geändert werden muss. Und ich bin der Meinung, verdammt nochmal, es muss eine ganze Menge geändert werden. Und es gibt Feinde, es gibt Verantwortliche.
Gut, okay, jetzt mal eine Antwort darauf.
Ja, ja. Ganz kurz. Ganz kurz nur. Oder vielleicht auch nicht ganz so kurz. Feige ist diese Bewegung nicht. Das möchte ich ganz klar zurückweisen. Nein. Du hast vorher selber gesagt, es braucht Zeit, um sich Gedanken zu machen und es braucht Zeit, um zu fordern. Und diese Zeit fordern wir ein. Feige wäre es zu sagen, oder nein, ich wollte jetzt sagen, und ich führe es jetzt einfach aus, feige wäre zu sagen, die haben ja eh schon gewonnen, wir brauchen gar nichts machen. Das habe ich schon oft hier auf der Straße neben den Demos von Leuten gehört. Ja. Diese Feigheit ist auf das System, baut auf das System auf, oder das System baut auf diese Feigheit auf. Und das hast du vorher genau richtig gesagt, dass die Leute so drin sind, dass sie selber gar nicht teilweise realisieren, was sie machen. Was ich sehe ist, und was ich extrem, extrem klasse finde, ist, diese Diskussionen, wie wir sie hier heute Abend führen, führen wir an dem Camp fast 24 Stunden am Tag. Das muss ich mal hervorheben. Diese Art der Diskussion, dieses Level der Diskussion, das ist jetzt hier in einem kleinen Kreis, aber ich persönlich mache mich dafür stark, dass das auch mal wieder nach Hause getragen wird, in die Schulen getragen wird, dass es im öffentlichen Raum mal wieder endlich mal eine klipp und klare Diskussion gibt und nicht einfach nur eine Akzeptanz der gegebenen Verhältnisse. Feigheit wäre es wirklich in dem Moment, wenn wir sagen würden, ja, ist jetzt halt einfach so. Ja. Tun wir nicht. Wir haben Leute im Camp, die haben schon aktiv ihren Job quasi verloren durch die Arbeit, die sie für uns hier getan haben. Das hat nichts mehr mit Feigheit zu tun. Und darum möchte ich kann verstehen, dass das Außenbild natürlich sehr schwammig ist und dass da auch sich ganz schnell der Blick verstärkt, okay, ja, das sind halt so, ja, hier, peace and love, ja. Ist es nicht. Und was aber echt wichtig ist und wo ich dem Konrad auch komplett recht gebe, ist, es bedarf an viel, viel, viel mehr Leuten, die aktiv daran teilnehmen. Und zwar auch, ja, von meiner Sicht her war das eher so an der Infrastruktur gedacht, wo ich gemeint habe, wir brauchen alles aus dem Keller, was ihr nicht mehr braucht. Auf der anderen Seite brauchen wir einfach nur helle, kluge Köpfe oder Köpfe, die auch mal nachdenken und auch mal hier oben Klick machen. Also wir haben hier Flyer dabei, Fernseher ausschalten, die da sind und aktiv mitarbeiten. Denn die Ideen, die du vorgetragen hast, die finde ich klasse. Und ich fände es cool, wenn du die in einem gewissen Rahmen auch weiterhin ins Camp eintragen könntest. Du musst da nicht jeden Tag...
Ermutigung. Und gegenseitige Ermutigung. Ja.
Also wir hatten, um mal von Ermutigung...
99%?
Lass mich das ganz kurz ausführen. Da können wir auch nochmal, da kann der Thomas dann drauf eingehen. Ermutigung... habe ich schon mitbekommen, über unseren Facebook-Account, unsere Seite. Da haben schon ein paar Leute geschrieben und das fand ich sehr aufbauend. Einer hat geschrieben, ich war in meinem Leben noch nie politisch aktiv aus einem Grund, weil ich immer dachte, dass ich mit meiner Meinung, mit meiner Einstellung alleine bin, weil ich niemanden kannte, der mit mir diese Meinung teilt. Und ich habe mich nie getraut, das publik zu machen und ich habe mich auch nie getraut, aus persönlichen Gründen auf eine Demonstration zu gehen. Und er hat uns gedankt dafür, dass wir ihm den Mut gegeben haben, mal wieder für sich stark zu machen für seine Meinung und sich stark zu machen und sich einzusetzen. Und das tun wir 24 Stunden am Tag dort vor der EZB. Und diesen Mut, sich gegen dieses System aufzubegehren und seinen Unmut kundzutun, den müssen wir den Leuten erstmal wieder beibringen. Und dann, was du gesagt hast, auch globalisierungstechnisch das Ganze betrachten. Wenn ich jetzt hier jemanden auf der Straße einen Flyer in die Hand drücke und sage, hier, guck mal, dem Kind in Indien, den geht's ziemlich schlecht. Der guckt es an, guckt sich vielleicht das Bild an, denkt sich, ist halt so. Und spendet vielleicht einen Euro, der dann irgendwo wieder versackert in irgendwelchen Kassen. Man muss den Leuten erstmal klipp und klar machen, dass sie sogar hier schon was ändern können. Und wenn sie hier was geändert haben, dann merken sie vielleicht, okay, das können wir auch weiterhin fortführen. Und das kann man weiterhin vortragen. Natürlich darf man nicht vergessen, groß zu denken. Wir haben am Camp hier einige gute Denker, die sehr groß denken. Und das gehört auch dazu. Und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ich persönlich bin mit Occupy Kapstadt in Kontakt getreten. Die haben uns auf Facebook angeschrieben. Das läuft über digitale Netze mittlerweile alles. Diese ganzen Revolutionen aus den letzten zwei Jahren sind grundlegend aufs Internet basierend. Und das ist zum Beispiel für mich auch eine Sache, ich würde wahnsinnig gern einen Workshop am Camp mal anbieten für Leute, die sich damit eben nicht so gut auskennen und als Teil der Medienarbeit nämlich auch mal Leuten beibringen oder zeigen, was dahinter für Systeme stecken oder wie man die auch ausnutzen kann. Aber es fehlt halt auch einfach nur an Zeit. Ja? Und je mehr Leute da sind und aktiv mithelfen, desto mehr kann man auch Kompetenzbereiche aufteilen und sagen, hey, du kennst dich richtig gut mit Globalisierung aus oder du mach doch da mal einen Workshop oder bring dich da ein, bring dich in die aktive Arbeit ein. Das ist jetzt nochmal ein Appell an euch alle. Tragt das auch genauso weiter an eure Bekannten und Freunde.
Warum bin ich nicht da?
Nee,
ich habe mich auch gemeldet.
Ja, aber andere hat sich vorher gemeldet.
Genau. Ich habe erst. Nein, da hinten
ist vor. Das ist genau wie bei den Assemblers.
Also jetzt ist zunächst mal noch eine Antwort zu den 99%, weil ich denke, dass das der Dame ganz schön auf der Seele brennt, das richtig verstehen zu können, weil sie da ein Problem mit hat. Meine persönliche Sichtweise, und ich denke, dass das die Sichtweise, also mein Gedanke, dass das die Sichtweise von sehr, sehr vielen Aktivisten bei Occupy ist, würde ich jetzt denken, oh, da will einer 99% hinter sich haben, da hätte ich auch ein Problem mit. Weil dann ist nämlich ein Leithammel vorn und 99 Schafherde marschieren hinterher. Das ist aber nicht Sinn der Sache, sondern wir alle sind 99%. Ich will Teil der 99% sein und nicht 99% hinter mir wissen. Ja, dann kann ich ja auch gleich irgendwie so ein Schnurrbart anlegen oder Stalin oder was auch immer. Und das ist nicht Absicht der Sache.
Okay, du warst.
Ja, ich habe selbst mich auch mal dafür interessiert. Ich bin selbst seit dem 15. Oktober auf diesem Camp am Mitwirken. Und ich habe mich heute mal selbst dafür interessiert, was schreiben eigentlich die anderen Camps so. Weil ich kam nie dazu, im Internet zu schauen, was ist eigentlich los in der Welt. Und da habe ich zum Beispiel in New York geschaut. Und da kam halt auch so dieses Thema auf, dass es eigentlich geht um Menschheit und Zukunft. Letztendlich. Und diese 99% ist nur ein dummer Werbespruch, der entstanden ist, weil Lehman Brothers, we are 1%, hab die geschrieben, no, we are the 99%. So, es ist einfach nur Marketing, es ist nur Werbung, es hat keinen speziellen Inhalt, jeder kennt Marketing, Werbung, sollte mich eigentlich gar nicht großartig darüber unterhalten. Und ich denke, darauf wird sich's einschießen. Weil das sind die Themen und das ist so holistisch, wir wissen, viele oder meist von uns kennen viele Probleme und es ist ein sehr holistisches Feld und, ja, wenn wir das lösen wollen, ist eine Riesenaufgabe. Und daher geht es eigentlich zu erkennen, wir als Menschheit, wir haben diese Aufgabe. Das ist die Aufgabe dieser Generation. Ja, und das, denke ich, wird sich durchsetzen, weil das ist die Zeit. Jo, danke.
Ich wollte zu dir was sagen. Du hast vorhin gemeint, Feigheit und so. Ich denke, du hast das falsche Wort genommen. Du meinst es eher halbherzig, ja? Feigheit kann man auch sagen. Ich habe das selber festgestellt. Ich habe vor 3-4 Tagen habe ich angekündigt wegen dieser Demo, gegen diese braune Terrorgeschichte da. Und da habe ich festgestellt, dass viele sich gemeldet haben, ja, was ich traurig fand. Aber dann am Ende nur einer dann da war, der sich gesagt hat, hey, ich mache mit. Und mit dem konnte ich das auch nicht zu Ende machen, weil wiederum andere kamen und den wieder mitgenommen haben. Ja, also das ist echt ein ernstes Thema und das fand ich traurig. Und da habe ich Feigheit gesehen, ja. Feigheit habe ich gesehen gegenüber der Polizei, gegenüber dem Staat, gegenüber der BND. Aber ich sage euch eins, ihr könnt feige sein, es ist mir egal. Ja, weil ich habe die Schnauze voll und ich will was verändern, ich will es wirklich. Ja, und ich habe auch geplant, nach Berlin zu gehen und eine Aktion und so, aber ich traue mich schon gar nicht, meine Ideen hier weiterzugeben. Weil ich, wie gesagt, ich bin die letzten 3 Wochen waren nicht so toll und wir haben auch seit über 3 Wochen kein Internet gehabt. Jetzt die letzten 3-4 Tage, wenn ich mich nicht irre, haben wir wieder Internet gehabt. Mal haben wir es, mal nicht. Und das ist schon sehr wichtig für uns, denke ich, dass wir uns vernetzen. Ja. Und ich wollte dann nur noch zu Facebook, weil er gemeint hat, dass er Facebook irgendwie alles gucken konnte. Also ich konnte es nicht, weil ich habe auch kein Internet. Ich bin auch nicht im IT-Zelt oder so. Und zu der 99%, was du gesagt hast, wollte ich dir nur was sagen. Aus Erfahrung, ja, aus meiner eigenen Erfahrung im Camp. Ja, du bist im Camp so lange 99, solange du wie ein Schaf in der Herde mitziehst. Lass mich wieder ausreden. Solange du das nicht machst, du kannst bei CDF Mediathek gucken, auf einmal war ich nicht mehr 99, weil ich ein paar Sachen hinterfragt habe, was mein Recht ist als Bürger jedes Landes, als Mensch. Ja? Und allein nur, weil ich Sachen hinterfragt habe, war ich auf einmal nicht mehr 99. Und wenn du mir nicht glaubst, guckst du bei Mediathek, bei CDF, da ist eine Diskussion und da geht es nämlich darum. Ja? Also 99 sollte dann auch wirklich 99 sein. Ja, es ist mir auch egal, ob das ein Werbedings ist oder nicht. Wichtig ist, es kommt auch nicht auf die Masse an. Er hat sehr schön gesagt, es kommt auf die Entschlossenheit an und auf die Einigkeit. Und solange Einigkeit herrscht, hast du auch die Masse. Ja? Und wenn es dazu noch entschlossen ist, dann erzielt es auch ein Ergebnis. Und wir sollen entschlossen sein. Was sie gemeint hat, ist, hat sie richtig gesehen, es ist noch nicht so ganz, aber ich muss auch sagen, wir sind alle am Anfang, ja. Ich bin kein Occupy-Kritiker, ich bin für die Bewegung, ich sag's nochmal, aber wir müssen auch alle wirklich, wie die erste Woche, ja, mit Nächstenliebe, im Vertrauen zueinander, ja, mit offenen Armen und die Köpfe zusammentun. Das ist sehr wichtig, weil ein Kopf allein kriegt gar nichts hin. Und sich gegenseitig hier die Schulter klopfen und sonst was, das bringt auch nichts, ja. Und Transparenz leisten, das ist sehr wichtig, ja. Vor allem, wenn es um Geldsachen geht, ja. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Gut, wer möchte denn jetzt noch?
Ich habe nicht geschrien, also ich war nicht aggressiv. Nein, wirklich, ich liebe euch alle. Ihr seid alle mit mir hier wegen dieser Sache.
Ja. Was soll das? Okay.
Also nach so vielen Beiträgen weiß ich gar nicht mehr wirklich, was ich genau sagen wollte. Nur, also ich versuche es so ein bisschen zusammenzusetzen. Also ich persönlich bin nicht 99%. Ich fühle mich ausgeschlossen von 99%. Ich bin eine Minderheit, wie schon die Geschichte zeigt. Denn nach Goethe ist die Masse dumm. Nein, ich rede jetzt.
Man braucht für die Demo keine Anmeldung, bitte. Ihr müsst es nur anmelden, ihr braucht keine Genehmigung. Das wird immer diskutiert.
Das ist korrekt. Dennoch gibt es die Regeln. Wo war ich? Ja, wir sollen, genau, bei den 99%. Die 99% sind gerade das Problem. Es ist nicht ein Herr Ackermann oder irgendein System, hat sich gereimt sogar. Es ist nicht der Täter, es sind die zusehen, sind für mich das Problem gerade. Und wenn ich einen Kampf führe, dann ist es kein Kampf gegen Ackermann oder gegen irgendwelche Systeme, weil Systeme sind auswechselbar. Aber es ist der Mensch an sich, der gerade mein Problem ist. Der Mensch, der gerade normal ist, also die Normalität, die Alltäglichkeit. Ja, genau, es sind diese Mitläufer. Das sind gerade diese 99%, die diese 1% machen lassen. Und wenn es, und deswegen ist das Neuartige an dieser Bewegung. Nämlich, diese 99% sollen erreicht werden. Es soll eine kritische Masse entstehen, die allen geschichtlichen Regeln widerspricht. Wie ich vorher gesagt habe, Goethe hat mal gesagt, die Geschichte hat bewiesen, dass die Masse dumm ist. Ja. Korrekt.
Er gehörte zu den 1%, genau.
Ja. Es war bisher immer eine Minderheit, die irgendeine Revolution oder eine Rebellion gemacht hat, im Endeffekt. Und das hat immer dazu geführt, ich bin erst 21, bitte verbessert mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, ich bin noch im Werden. Das ist schön. Genau, dass eine Minderheit immer diese Revolution angeführt hat, was ja eigentlich das Falsche ist, was das die Geschichte gezeigt hat, hat dazu geführt, dass diese Minderheit am Ende wieder die Minderheit war, die oben war und die wieder regiert hat. Also es ist ein großes ein Korruptionsmechanismus. Es ist die Macht, die dann wiederum korruptiert. Genau. Es ist der schwerste Kampf und deswegen fühle ich mich nicht feige. Es ist der schwerste Kampf, den ich gerade führe. Ich kämpfe ohne Schwert, ohne Schild gegen mich, gegen meine Gewohnheit, gegen meine Angst, dass ich irgendwann aus dieser Sturm- und Drangphase rauskomme und dass ich mich genauso aufs Sofa vor dem Fernseher sitze wie alle anderen Leute, wie meine Eltern dies getan haben und mir es alltäglich vorleben. Und das ist der Kampf, den ich gerade führe. Es ist der Kampf gegen die Menschen und den kann man nicht mit Gewalt beginnen, weil nach Gandhi, was man mit Gewalt gewinnt, muss man mit Gewalt behalten. Und das hat bisher die Geschichte gezeigt.
So, wir sind jetzt noch zwei Wortmeldungen drüben und dann kriegt Occupy Wall Street das Schlusswort, weil ich finde schon, dass da eine etwas andere Qualität auch mit dem Spiel ist.
Also ich würde auch nur gerne noch mal zwei Sätze zu den 99% sagen. Der erste Satz ist, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren einen gewaltigen Konzentrationsprozess gehabt. Weltweit bestimmen inzwischen 500 Übermonopole das Marktgeschehen. Da ist ein Konzentrationsprozess erreicht, wo ich denke, dass wir viel, viel mehr Verlierer in dem System haben als tatsächlich Gewinner. Das ist das eine. Das zweite, weil du aus dem Iran kommst, verstehe ich, dass du als Iranerin eine ganz traumatische Erfahrung gehabt hast mit der Machtergreifung von Khomeini. Und da kann ich dir nur zu sagen, dass wir auf dem Camp ein Plakat haben, wo wir uns gegen Rassisten, gegen Faschisten und andere menschenverachtende Systeme richten. Die gehören für uns nicht zu den 99%, die sind ausgeschlossen.
Also ich wollte nur drei Sachen, ich versuche mich kurz zu fassen. Erstens, also anschließend an was Konrad gesagt hat, also das System ist wirklich in den Köpfen von den Menschen. Ja? Also wenn morgen alle aufwachen würden, irgendjemand etwas ins Wasser tun würde und dieses System aus den Köpfen von den Menschen löschen könnte, ja, zum Beispiel, dann würde man Ackermann nicht als oder die Merkel nicht als über uns erkennen, sondern als gleich und den Ackermann auch. Das Geld würde auch keinen Wert haben. Ja, also solche Sachen würden passieren. Also die traditionellen Methoden oder Formen, die man versucht, mit denen man versucht, die Gesellschaft zu ändern, also die von links kommen. Also ich finde, dass sie oft, man verstößt viele mögliche Verbündete damit. Also zum Beispiel einfach, wenn man auf die Straße läuft und wie ein Fußballstadion irgendwas schreit, erstens schreckt das viele Menschen ab, sagen wir mal so. Und ich denke, das ist der Gedanke, für mich ist das der Gedanke dahinter, also in der Occupy-Bewegung, diesen neutralen, sozusagen neutralen Raum zu schaffen. Einfach alle möglichen Leute anzusprechen, auch Banker zum Beispiel, und sie nicht von vornherein auszuschließen. Und das Dritte, das Letzte ist, ich finde, die Menschen, die die Gesellschaft ändern wollen, sagen wir mal die Linke, die Progressiven, die müssen endlich mit ihren internen Grabenkämpfen aufhören, ja, und sich zusammenschließen und sich nicht irgendwie immer auf bestimmte Sachen aufhängen und persönliche Feindschaften schaffen. Und das merke ich, bin schon 20 Jahre, mehr als 20 Jahre in Frankfurt, und ich merke immer wieder der Umgangston, und das sind Leute, die eigentlich miteinander arbeiten wollen und sollen, ist unmöglich. Also der schlimmste Feind ist oft innerhalb der Linken. Das ist schwer nachzuvollziehen. Okay, danke schön.
Gut, okay, jetzt sehe ich keine Wortmeldung mehr. Meine Stimme wird auch schwächer. So, mein Vorschlag wäre, also ich sag mal, aus meiner Sicht, im voltairischen Sinne hat dieser Abend ein Stück Aufklärung gebracht, also aus meiner Sicht jedenfalls. So, ich würde ganz gerne noch jetzt unserem Podium noch, wenn Bedürfnis da ist, noch kurz, also das Schlusswort geben, ja? Okay, soweit.
So, also eins wollte ich jetzt noch mal sagen, so richtig von Herzen, weil ich habe mich den ganzen Abend irgendwie bemüht, das, was ich über Occupy sehe, weil ich ja im Infozelt bin, möglichst neutral darzustellen. Ja, aber wenn ein Frührentner sich da hinsetzt, bei dem Wetter 60, 80 Stunden die Woche Aktion bringt, dann ist das nicht, weil ich feige bin, dann ist das nicht so, weil ich untätig bin oder keine Feindbilder hätte. Ich habe einfach die Faxen hier dermaßen dicke, dass ich sehe, dass das nur auf Gandhis Weg auch erreichbar ist, und alles andere sehe ich keine Chance.
Ja, und ich möchte mich auf jeden Fall bei allen nochmal bedanken, die hier gekommen sind, auch wenn ich jetzt heute nicht so gesprächig war, aber ich habe das sehr gut von dieser Position beobachtet, und es hat auch eigentlich auch so gereicht, fand ich. Es wurde eigentlich im Prinzip alles gesagt, was ich auch gedacht habe, und kommt vorbei, seid aktiv, bleibt aktiv, und irgendwann finden wir einen Weg, um das ganze System quasi neu zu formieren oder was neu zu kreieren. Komm vorbei.
Also ich kann mich eigentlich dem Appell vom Andi gerade nur anschließen. Tragt das. Ich glaube, das macht ihr sowieso. Ich glaube, hier in dem Laden brauche ich eigentlich nicht den Leuten zu sagen, dass sie aktiv sein sollen. Genau, also seid insofern aktiv, dass ihr auch mal wirklich mal wieder versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen ihr das normalerweise nicht tun würdet. Ich persönlich, ich sehe das als riesengroße Chance, wirklich was zu tun. Ich sehe das Camp an sich als Ort, nicht jetzt vor der EZB oder so, als riesengroße Chance, in der Gesellschaft mal eine Diskussion, einen Diskurs mal wieder öffentlich in die Gesellschaft zu tragen, der auch in die breite Masse geht. Denn ich komme hier gerne in den Laden her, und das hat einen Grund, weil ich mich hier mit unterschiedlichen Menschen unterhalten kann, die auch mal nicht einer Meinung sind. Aber es fängt nicht gleich damit an, dass man einfach nur abblockt oder sein Ego nach vorne schiebt, sondern man kann hier diskutieren. Und diese Kultur führen wir gerade auch, oder haben wir im Camp eingeführt. Und diese Kultur muss sich auch mal wieder weitläufig in die Gesellschaft einbringen. Und es muss auch mal wieder in der Gesellschaft möglich sein, dass ich Menschen auf der Straße begegne in so einer großen Stadt und mich mit denen einfach mal unterhalten tue und nicht die ganze Zeit in der U-Bahn sitze und Leuten dabei zugucke, wie sie in ihren Handys rumtippen. Ja, und am besten den Nächsten, der gegenüber sitzt, einfach nur komplett ignorieren. Es geht einfach mal darum, dass wir wieder eine Gesellschaft werden und an einem Strang ziehen und nicht jeder für sein Ego irgendwie gegeneinander kämpft. Das ist systembedingt. Und in deren Sicht bin ich systemkritisch. Und da bin ich auch nicht feige, das zu sagen. Ja, man muss den Leuten aber auch mal wirklich bewusst machen, was systemkritisches Verhalten wirklich bedeutet. Es wird so als negativ dargestellt, ja. Es ist aber nichts Negatives, etwas Progressives. Also es kann ja in die richtige Richtung gehen. Man muss es halt nur versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu lenken. Und das versuchen wir zu tun. Und ich hoffe, dass ihr da auch weiterhin mithelfen wollt. Danke.